Ja, hallo, willkommen zu Sackfold FM. Heute mit Folge 0x03. Und ja, es geht um Serial Killers. Ich bin Daniel und ich habe Florian da. Hi, Florian.
Hallo. Na?
Na? Wie ist so?
Wie ist so? Ach, ganz gut eigentlich.
Ja, hier
bei
auch
dir.
Kalt. Kalt ist es. Kaltes Deutschland.
Tja.
Ja. Ja, ich würde sagen, das reicht an Vorgeplänkel. Wir starten mal mit einem kleinen Umweg, würde ich sagen, in das eigentliche Hauptthema. Und zwar hatten wir ja schon mal über die WISAC berichtet und jetzt war die Hackpunkt-Lou, nicht wahr?
Genau.
Und du warst mal wieder für uns vor Ort.
Ja. Ja, das ist eigentlich eine ganz kleine, knuffige Security-Veranstaltung in Luxemburg. Ich weiß gar nicht schon, wie lange es die gibt, aber ich glaube, das ist jetzt schon eine ganze Weile. Die wird dort von Circle veranstaltet, was die Computer Incident Response Center aus Luxemburg ist. Und wird trotzdem aber halt von ein paar Firmen gesponsert. Und ja, ist ein kleines, schnuckliges Event. Es sind 3 Tage, die Konferenz stattfindet. Und gibt auch immer ein CTF, was organisiert wird von Fingers. Und gibt auch Workshop dort, die auch immer ziemlich interessant sind. Hab mich auch in ein, zwei Workshops mal reingesetzt. Ja, und also so im Grunde genommen ist wirklich eigentlich eine ganz coole, kleine Security-Veranstaltung, die es echt lohnenswert ist, da hinzufahren. Ist jetzt nicht so groß wie DEFCON und
klingt gut.
Ist auch eher, also Security, also ist jetzt keine akademische Veranstaltung jetzt in dem Sinn, sondern eher so wie DEFCON, würde ich mal sagen, also. Wenn du einen coolen Talk hast, dann reichst du den ein und wenn sagen Leute, ja cool, dann kannst du deinen Talk dort halten eigentlich.
Also muss einfach ein bisschen interessant sein, hat jetzt nicht so diesen Peer-Review-Anspruch und...
Genau.
Okay, also muss jetzt nicht hochakademisch sein, sondern kann auch was aus der Praxis gegriffenes sein.
Genau, richtig.
Was es vielleicht auch sogar schon mal gab, aber wenn es einfach in netten Talk verpackt ist.
Ja, genau.
Ja, okay. Ja, wunderbar.
Ja,
vielleicht ergänzend noch, du hattest CTF gesagt eben, ich weiß ja nicht, wie bekannt das ist. Capture the Flag ist damit gemeint.
Genau.
Ist im Prinzip so eine Art Online-Wettbewerb, bei dem, der läuft dann häufig 24 oder 48 Stunden, hat so einen Startzeitpunkt und ab dann werden gewisse Challenges freigeschaltet, in denen man irgendwie häufig Methoden der IT-Sicherheit anwenden muss, um an sogenannte Flaggen, also Flags zu kommen. Das sind im Prinzip einfach Textfragmente, Strings oder irgendwelche Sprüche, die irgendwo liegen oder irgendwie verschlüsselt oder sowas irgendwie einem gegeben werden und man kann sich daran austoben und muss eben versuchen, an diese Flagge zu kommen und wenn man die dort submittet, also einreicht, dann kriegt man gewisse Punkte gut geschrieben, je nachdem, wie schwer das eingeschätzt wird. Und das ist so eine Art Sport in der IT-Sicherheit. Da gibt es weltweit einen Haufen Teams, die da mitmachen und sich da regelmäßig die Wochenenden so um die Ohren schlagen. Und das macht schon auch echt Spaß und man kann auch echt eine Menge lernen, würde ich sagen. Ne?
Absolut.
Gut, aber das nur so ein kleines. Falls da jemand interessiert ist, ctftime.org listet, glaube ich,
können wir in die Shownotes mitpacken.
Die Hauptseite, genau. Die Hauptseite, die listen immer die anstehenden CTF-Events. Bei den meisten kann man online teilnehmen. Manche wenige muss man halt on-site spielen, also irgendwie auf der Konferenz sein oder sowas.
Also,
aber
Dort ist es so, man muss nicht vor Ort sein, aber wenn man vor Ort ist, kann man sich quasi bei dem CTF-Team, was dort anwesend ist, eben melden und dann schreiben die dann rein, die Leute sind dort, weil es gibt dann auch am Ende immer eine Preisverleihung, wer dann die meisten Punkte gewinnt und aber dort könnte man jetzt auch, während die Veranstaltung ist, ist dieses Spiel eben freigegeben und dann kann man auch von Remote aus spielen und bekommt halt keine Preise, wird aber trotzdem benannt in der Also es gibt dann quasi einen Preis, also für die besten Leute, die vor Ort sind und für die, die remote sind.
Ja, wunderbar. Hast du da reingeguckt dieses Jahr?
Nein, ich hatte
Okay.
leider, ich war auch leider an dieses Mal an 2 Tagen, so, also an einem oder 1,5 Tagen verhindert. Ich konnte also die komplette Veranstaltung nicht mitnehmen. Letztes Jahr habe ich sie komplett mitgemacht, habe ich auch in einigen Workshops verbracht. Dieses Jahr war ich noch in ein paar anderen Sachen involviert, so dass es leider, ich konnte mein Talk halten und an einem Tag konnte ich dort auch ein paar Vorträge und Workshops mitmachen, aber den Rest habe ich leider verpasst.
Ja, okay. Ja, dein Talk hast du gesagt. Wollen
Habe
wir
ich schon
das
vorweggenommen,
direkt
ne?
als Aufhänger nehmen oder wolltest du noch ein bisschen über die Haklo sprechen?
Eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt eigentlich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen. Also
Alles
nette
klar.
kleine Veranstaltung in Luxemburg. Luxemburg ist ja eh nicht besonders groß, aber da ist es schon eigentlich eine ziemlich coole Veranstaltung. Definitiv.
Okay.
Ja.
Dann gehen wir mal weiter, ne? Also aus gegebenem Anlass dann, weil du da eh schon einen Talk gehalten hast, der nicht zu lange her ist, haben wir gedacht, dass wir auch einfach mal über dieses Thema sprechen. Ja, Serial Killers
Genau.
ist ein reißerischer Titel,
Ja.
aber ist ja auch irgendwie eine kleine, feine, aber doch schon wichtige Komponente, die du dir da angesehen hast, die zu großem Schaden führen kann, unter gewissen Umständen.
Genau. Also was ich so ganz grob, es geht eben um Serial Device Servers. Das sind also kleine Geräte, die auf der einen Seite eine serielle Schnittstelle haben. Mit serieller Schnittstelle meine ich jetzt einfach RS-232 oder RS-422 oder 485, also halt eine serielle Schnittstelle auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist eben eine moderne IP-Komponente. Ob das jetzt Ethernet oder Wireless LAN oder eben oder selbst GPRS, das ist also das kann man beliebig eben kaufen. Und
Ja.
auch beide sind mehrfach möglich. Also es gibt sogar etwas teurere Geräte, da sind dann eben 10 serielle Schnittstellen dran und auch mehrere Ethernet-Buchsen zum Beispiel. Also die Anzahl dieser Komponenten, die gibt es in beliebigen Varianten dort.
Okay, also um das jetzt mal so ein bisschen zu demystifizieren. Das ist im Prinzip, oder die Geräte, die ich gesehen habe davon, das sind halt irgendwie kleine Boxen gewesen. Auf der einen Seite haben die ja halt eine serielle Schnittstelle oder einigen sagt das vielleicht eher was, wenn man sagt, sieht aus wie also ein COM-Port im Prinzip, kann man
Genau, das ist
sagen.
der Comport, ja.
Und auf der anderen Seite haben wir halt einfach einen Ethernet-Anschluss oder ähnliches, wie du
Genau.
gesagt hast. Und da ist ein kleiner Mikrocontroller drin, der was ja wie Linux-artiges läuft wahrscheinlich und im Prinzip einen Übersetzer darstellt. Und der Hauptanwendungszweck ist eben, um alte Geräte, die irgendwie am COM-Port hängen, internetfähig zu machen, ja?
Genau. Und normalerweise sagt man, naja, also jetzt für den Heimanwender ist da jetzt ist das vermutlich kein Use Case, aber eben in kritischer Infrastruktur ist das ein Anwendungsfall. Dort gibt es eben noch sehr, sehr viele Geräte, die nur mit der seriellen Schnittstelle eben angesprochen werden können. Und ich hatte einfach mal auch ein paar Sachen rausgesucht, zum Beispiel die Firma Digi ist da auch in diesem Gebiet sehr, sehr bekannt und die hat auf ihrer Homepage beispielsweise einen Use Case für die Brauerei, also wie nennt man denn das? Die Brewery Tank Monitoring, also
Ja.
ja, die großen Tanks dort können eben mit so überwacht werden.
Ja.
Ein anderes Beispiel, auch eine Firma, die da auch sehr sehr großes auf dem Gebiet ist Lantronics. Die haben zum Beispiel auf ihrer Webseite einen Use Case für Medical Device Monitoring. Also da geht es um medizinische Geräte, die eben überprüft werden können. Und das ist ganz interessant auf deren Werbung. Da ist eben eine Infusion Pump, also eine Übersetzung Infusion Pump. Ja,
Infusionspumpe.
genau, Infusionspumpe, genau.
Also mal wortwörtlich.
Ja, genau. Und der hängt da eben direkt an diesem Serial Device Server und dann hängt der eben am Netzwerk dran und kann eben von weit weg irgendwo anders überprüft werden oder eben gemonitort werden.
Ja, also
Genau.
zwei Punkte noch dazu. Du hast eben gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich der Heimanwender keine Anwendung dafür hat. Da muss ich erstmal stark widersprechen. Da gibt es so bestimmt ein paar ambitionierte Heimanwender, die sich ein Kraftwerk in den Keller gebaut
Ja.
haben. Das wäre ja schon mal ein 1A-Anwendungszweck, um sowas dann natürlich internetfähig zu machen. Und eine andere Sache, wir haben, also heutzutage ist doch alles schon smart. Wir haben doch Internet of Things und so. Und wir haben ja auch schon viele kleine Sensoren, die einfach schon irgendwie Konnektivität eingebaut haben. Aber das ist wahrscheinlich eher für größere Anlagen, die jetzt wahrscheinlich auch nicht erst letztes Jahr installiert wurden,
Genau.
nehme ich
Ja,
an.
also genau, das
Okay.
sind eben Geräte, die dann eben auf sehr, sehr viel lange, auf eine große und lange Zeit eben abgeschrieben werden. Und das sind Maschinen, die haben halt noch eine serielle Schnittstelle und können auch nur darüber eigentlich kommunizieren. Und nichtsdestotrotz möchten dann die Leute trotzdem die Vorteile von einem IP-Netzwerk eben benutzt haben. Und dann werden eben solche Geräte benutzt, um quasi die Geräte immer noch betreiben zu können, aber trotzdem die Vorteile von einem IP-Netzwerk eben auch zu haben. Ja.
Ja, alles klar.
Genau, und vielleicht ganz kurz noch, wie kam ich denn überhaupt dazu? Ich habe in einem Industrieprojekt, habe ich eben so ein Gerät in die Hände bekommen und das wurde dort in diesem bei dieser Firma auch so eingesetzt. Also da gibt es eben noch sehr, sehr alte Geräte und da mussten solchen Geräte eben eingesetzt werden, damit man das eben von Remote aus benutzen kann, beziehungsweise sogar steuern kann.
Ja, ich hatte jetzt auch beruflich mal in den letzten Monaten mehrere Gelegenheiten, kritische Infrastruktur zu sehen. Und das ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? Als wenn man jetzt irgendwie ein Smart Home Device zu Hause hat. Da kauft man sich irgendwas Kleines und da ist natürlich schon Konnektivität dabei. Aber da hast du Anlagen, die ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte in Betrieb schon sind oder sowas. Und wenn man die halt nachträglich irgendwie sinnvoll anbinden will, dann kommt man halt schwer an sowas vorbei.
Genau. Und da sprichst du eigentlich schon was ganz Wichtiges an, weil wo ich dann auch ein bisschen recherchiert habe, da bin ich auf einen Fall gestoßen, den ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar vor circa 2 Jahren, ziemlich genau 2 Jahren, also 2015 im Dezember, da gab es
3 Jahre sind das,
3 Jahre, ja genau, Entschuldigung,
ja,
Zeit
zwei oder
fliegt, ja.
drei, ja.
Da gab es im Westen von der Ukraine gab es einen Stromausfall und was dazu führte, dass ein großer Teil dort für mehrere Stunden keinen Strom mehr hatte. Und die Firma hat zuerst gemeint, naja, das wäre irgendwas wäre kaputt gegangen, wäre jetzt nicht so problematisch, wird wahrscheinlich gleich alles wieder funktionieren. Und einige Stunden später ist dann bekannt geworden, okay, da ist wohl irgendjemand eingebrochen, also im Sinne von, also ein digitaler Einbruch
Ja.
und hat dort ganz bewusst die Geräte lahmgelegt. Und
Okay.
im Nachhinein, es gibt dort jetzt mittlerweile ein White Paper, und in diesem White Paper steht eben drin, und da bin ich dann eben besonders stutzig geworden. Ich zitiere das mal: "The adversaries
Gerne.
attacked field devices at substations und jetzt quote write custom malicious firmware and render devices such as serial to Ethernet converters inoperable and unrecoverable." Also, das heißt also, die Angreifer, die dort drin waren, haben eben ganz bewusst diese Serial-to-Ethernet-Converter eben angegriffen, genau diese kleinen Geräte, und haben die so angegriffen, dass die eben nicht mehr benutzbar waren. Also in dem Fall, sie haben eine spezielle Firmware geschrieben, die eben hochgeladen und dann war das Gerät einfach nicht mehr benutzbar. Und das war eines der Angriffe, die die eben benutzt haben, um die Substations, also bei so einem bei so einer Power Grid ist es eben so, dass so eine Substation eben etwas ist, was geografisch verteilt ist. Das sind so manchmal so kleine Häuschen, wo ein paar Geräte drin stehen und da werden
Ja.
eben auch diese Serial Ethernet Converters eben eingesetzt.
Okay.
Die
Also die
Angreifer.
haben wirklich remote, also die sind von außen übers Netz rein und haben die Geräte quasi komplett gebrickt. Also die waren unwiederherstellbar zerstört.
Genau. Also die
Okay.
sind reingekommen, das ist eigentlich relativ straightforward, eben mit Spear-Phishing-E-Mails, das heißt also E-Mails, die direkt an spezielle Mitarbeiter gerichtet sind. Ja, in diesen E-Mails waren dann eben Office-Dokumente mit Makros
Ja,
und Malware. Also,
Klassiker.
genau. Was ich an sich ganz, ganz spannend fand, in dem Bericht steht auch drin eine Telefon-DDoS-Attack. Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil so eine Distributed Denial-of-Service-Attacke kennt man natürlich nur eigentlich auf die Ressource Netzwerk, also auf die Bandbreite
Ja.
hin. Und jetzt in dem Bericht ist eben von einer Telefon-DDoS-Attack die Rede. Und ich habe mich da auch mit jemandem von der Firma, mit der ich da ein bisschen zusammengearbeitet habe, gesprochen. Und da geht es wohl darum, dass also für einen Stromanbieter, das Hochfrequente das haben die sehr gut im Blick, aber die tieferen Frequenzen, also genau das, was wir in und den Strom, den wir in unsere Häuser bekommen, dieses Niederfrequenzbereich, der ist eigentlich gar nicht so gut gemonitort. Was bedeutet, die sind darauf angewiesen, dass Leute anrufen und sagen, hier bei uns in der Straße ist irgendwie kein Strom. Das kriegen die nicht von
Ah, okay.
automatisch mit.
Ja.
Und deswegen ist eine Telefon-DDoS-Attack bedeutet, dass die Leute nicht anrufen können und können den Leuten nicht mitteilen, in welchen Straßen oder in welchen Segmenten kein Strom mehr ist. Das heißt also, den Leuten fehlt damit, also der Firma fehlt damit dann den genauen Bereich, wo es überhaupt keinen Strom gibt, wo das
Ja,
Problem
verstehe.
überhaupt ist. Also das fand
Also
ich auch einen sehr
Blindflug.
interessanten Angriff eigentlich.
In der Tat. Vor allem aber ist das jetzt, also war das so, dass der Strom so weitflächig ausgefallen ist, dass so viele Leute angerufen haben und die Leitung geglüht haben? Oder war das wirklich eine von Angreifern induzierte Welle an Anrufen, um eben genau diesen Blindflug zu erzwingen?
Also in dem White Paper steht eben drin, dass das eben bewusst von den Angreifern gemacht wurde.
Okay, oh, krasse Nummer.
Ja.
Per Telefon. Haben wir einfach die Leitung zugebombt. Ja.
Ja, also ich hatte in dem Talk dann eben auch, sag ich mal, den Witz gebracht, dass das eben natürlich ganz wichtig in diesem Bezug ist, natürlich immer diese geopolitische Frage, wer war das? Und als Bild hatte ich dann den Putin eben genommen, wie er mit den Schultern zuckt, was halt witzig ist, weil man vermutet eben sehr stark, dass der Russe da irgendwo da seine Finger im Spiel hat. Ja, aber es ist
Ja.
bewiesen, ist natürlich erstmal nix. Und es ist auch sehr
Nee.
schwierig, das eben
Genau.
nachzuprüfen.
In so einem Bereich ist es halt auch häufig möglich, Dinge so aussehen zu lassen oder eben die Tools zu nutzen, die man schon von anderen Gruppen kennt, damit es so aussieht, als wären das diese Gruppen gewesen. Und
Ja, genau.
da ist es sehr schwer, endgültige Aussagen zu treffen, weil man eben viele Indizien sehen kann, die den Anschein erwecken.
Genau. Interessant auch, das ist also die Angreifer haben dort ein SCADA-Netzwerk. Jetzt müsste man vielleicht nochmal sagen, was ist SCADA? SCADA ist ein Akronym, ich gucke mal ganz kurz nach, weil auswendig weiß ich es natürlich nicht.
Supervisory ist auf jeden Fall das erste Wort.
Genau, Control in Data Acquisition ist
Ja.
das Akronym. Und grundsätzlich ist das eine Netzwerkarchitektur, wo eben ganz oben auf der Pyramide das sind meistens die Bilder mit den großen Monitoren, wo alles gemonitort wird, wo alle Daten zusammenlaufen. Und dann gibt es eben nochmal so in der Mitte kleine Bereiche, wo dann ja PLCs, also Stehen oder ja, andere Bereiche. Und dann darüber hinaus ist dann das eigentliche Equipment, das heißt die eigentlichen Sensoren und ja, die eigentlichen Schalter dran gebaut. Und der große Vorteil, warum das eben bei großen Industrien oder so ähnlich oder bei Stromanbietern oder auch bei Wasseraufbereitungsanlagen benutzt wird, ist, weil sich es eben wunderbar geografisch verteilen lässt. Also man kann auch dann eben über diese Substations, das funktioniert einfach wunderbar. Und man braucht eben diesen zentralen Punkt, wo alle Daten zusammenlaufen, wo wir dann sehen, wo funktioniert was nicht, wo ist nicht genug Druck da oder wie ist der Spannung, der Spannungswert oder wie auch immer. Also das muss eben an einer zentralen Stelle alles zusammenlaufen. Das ist eben so ein SCADA-Netzwerk. Wo wollte ich denn jetzt eigentlich nochmal drin
Ich weiß es gerade auch
hinaus?
nicht.
Weiß ich auch nicht,
Ja.
ja. Ja.
Skala.
Ja, war auf jeden Fall, dieser Angriff war auf jeden Fall. Ach so, ja, genau, jetzt weiß ich wieder. Und
Ja.
diese Netzwerke sind sehr, sehr komplex. Und der Angreifer war über ein halbes Jahr in diesem Netzwerk schon drin
Okay.
und hat sich aber erstmal still verhalten und musste erstmal sehen, wie denn überhaupt diese Netzwerke aufgebaut sind, was denn mit was verbunden ist, wie überhaupt die Sachlage dort ist. Und das ist sehr interessant, weil in einem normalen IT-Unternehmen, wo man auch ein paar Monitorgeräte hatte und ein paar Firewalls, da hätte sofort was angeschlagen, weil die eben investigativ überprüft haben, was jetzt mit was verbunden ist und damit eben relativ viel Netzwerkverkehr erzeugt, der
Okay.
eigentlich sehr unüblich ist für diesen Netzwerk, für diesen Bereich, weil meistens bloß sehr klein, viele, aber kleine Pakete hin und her gehen, Spannungswerte, Abfragen und so weiter und so fort.
Ja.
Und also wenn die jetzt, steht auch in diesem Report dann drin, hätten die ein Network Intrusion Detection System gehabt, ein sehr, sehr einfaches, das hätte eigentlich sofort schon angeschlagen, weil der Traffic eben sehr, sehr unüblich ist für dieses Netzwerk.
Okay, also die Angreifer waren recht laut
Genau.
im Prinzip, ja. Okay. Ja,
Genau.
kommt man
Und
manchmal noch mit durch heutzutage.
ja, besonders in diesen Bereichen, weil da ist IT-Security sowieso, ich meine, du wirst wahrscheinlich die ähnlichen Erfahrungen gemacht haben. Also als ich mit den Leuten dann auch über IT-Security war, so, ja, als allererstes, das Allerwichtigste ist erstmal, dass die Geräte laufen und dass die Leute Strom
Ja,
haben. Das ist das Allerwichtigste. Und
definitiv.
dann können wir uns im zweiten oder dritten Schritt mal über IT-Sicherheit
Richtig.
unterhalten. Und die haben zwar schon IT-Sicherheit und mit denen ich jetzt gesprochen habe, sogar Firewalls, aber die sind dann so eingestellt, dass die Leute vor Ort eigentlich schon genervt sind, weil sie installieren
Ja.
irgendwo neues Equipment und dann funktioniert es erstmal nicht, weil die Firewall erstmal zu krass eingestellt ist und ja, das also die Leute sind auch sehr genervt dann von
Definitiv.
IT-Sicherheit.
Man hat da halt auch echt viel mit E-Technikern oder Ingenieuren zu tun, sage ich mal.
Exakt,
Und
ja.
häufig auch gar nicht mit IT-Fachpersonal, was die Sache dann natürlich nicht einfacher macht. Also die machen natürlich ihren Job gut, sind gut in ihrem Bereich und auch dafür vermutlich die richtigen. Aber man darf gerade bei sowas wie kritischer Infrastruktur halt die Sicherheit nicht, naja, so weit hinten anstellen, ne?
Genau, das Problem ist halt, dass die Leute nicht verstehen, dass die IT-Sicherheit, wenn die eben nicht funktioniert, Auswirkungen ja, Availability hat von diesen Systemen. Ja, also wenn
Klar.
IT-Sicherheit vernachlässigt wird und Leute wirklich, wie man jetzt in diesem Beispiel wirklich schön sieht, da gab es dann die Leute, die Angreifer, die sind reingekommen und die konnten dann eben auch einen Blackout erzeugen.
Ja,
Und
man muss aber auch fairerweise die andere Seite der Medaille auch mit erwähnen. Diese Leute, das ist deren Hauptaufgabe quasi, die Verfügbarkeit zu haben, ja. Also die Energie muss fließen oder so. Da kann nicht einfach mal ein Stadtteil dunkel werden oder Haushalte. Und gelegentlich machen halt Sicherheitsmaßnahmen auch Schwierigkeiten, muss man eben auch so sehen. Und da verstehe ich schon auch irgendwie diese eine Seite, dass die sagen, das macht uns hier alles nur Ärger, da leidet unsere Verfügbarkeit drunter. Wir schieben
genau.
hier Nachtschichten, weil euer scheiß Sicherheitssystem da irgendwas meinte und irgendwas ausgemacht hat und ich weiß es nicht. Alles auch schon irgendwie verständlich, ist so ein bisschen so ein Grundsatzding auch, ne? Ist ja In klein findet man das ja überall irgendwie, diesen ja, Trade-off zwischen Bequemlichkeit und Sicherheit. Und ja, in diesen Bereichen ist es einfach wichtig, dass man irgendwie einen guten Mittelweg findet, denke ich.
Absolut. Und ich habe auch in dem Bereich ein kleines bisschen Forschung betrieben und da war eben auch, es gibt halt viele Firewalls, die dann auch oder Network Intrusion Detection Systeme, die dann automatisiert auch den Traffic dann blockieren können oder Geräte auch abschalten können und wie auch immer. Und das wäre natürlich fatal in der kritischen Infrastruktur, wenn da jetzt plötzlich,
Definitiv.
weil da ein paar Auffälligkeiten sind, dass da direkt Equipment abgeschaltet wird. Das geht halt einfach gar nicht
Auf
in
keinen
dem
Fall.
Bereich.
Aber dann die andere Option sind dann halt wieder irgendwelche Warnungen, irgendwelche Warnleuchten, irgendwelche Alarms, die losgehen. Und ja, wie man das in der Sicherheit kennt, da geht dann öfter mal was los, was dann auch ein Fehlalarm ist, ne? Und dann hast du da Leute sitzen, die den ganzen Tag irgendwelchen Alarmen hinterher rennen. Da ist halt auch schnell, komm, mach aus. Das macht uns hier mehr Ärger, als es bringt, und nie ist wirklich was. Und ja,
Ja,
du brauchst halt auch wieder entsprechendes Personal, ne, was dann daraufhin geschult ist halt. Und das sind halt Bereiche, die seit Jahrzehnten existieren und irgendwie nie IT-Sicherheit auf dem Schirm hatten. Und plötzlich hängt halt alles im Netz. Und ja, jetzt fängt es halt an, dass langsam klar wird, das ist mal doch irgendwie nötig. Und in so ein bestehendes, festgefahrenes System dann sowas noch zu integrieren, ist jetzt auch eine Herausforderung, sage ich mal.
absolut. Interessant bei diesem Angriff auf den Westen von der Ukraine ist, dass das die ersten Angriffe sind, die auch wirklich zu einem Blackout geführt haben.
Okay.
Also die man weiß. Das muss man natürlich auch dazu sagen.
Ja, klar.
Man weiß nicht, ob das vielleicht in der Geschichte schon mal vorgekommen ist, aber die sind zumindest wo man öffentlich weiß, dass das jetzt wirklich Angreifer waren und dass die dazu geführt haben, dass es keinen Strom gab.
Vielleicht so eine Art kleiner Testlauf oder gucken wir mal
Genau.
mäßig. Also könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja jetzt schon auch populärer geworden. Auch vor allem seitdem, sage ich mal. Es gibt auch ja schon ganze Gruppen, von denen man im Prinzip weiß, dass die irgendwie kritische Infrastruktur im Westen targeten, also irgendwie im Auge haben. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns wahrscheinlich eher mehr als weniger beschäftigen wird in den nächsten Jahren.
Glaube ich auch.
Vom aktuellen Trend her.
Dass die
Aber
dann
gut, das wird jetzt,
zurückcybern.
genau, das wird jetzt zu, vielleicht wird der Bogen zu groß vom Thema weg, wenn wir jetzt da in Richtung digitale Kriegsführung gehen oder
Ja,
so.
ja, ja.
Aber später mal. Ich denke, wir
Aber
bleiben jetzt
es.
erstmal bei den Serial Killers.
Genau, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Bereich. Und es gibt aber in dem Bereich schon ein bisschen Forschung. H.D. Moore hat 2013 dazu schon mal ein Talk gehalten. H.D. Moore kennt man für Metasploit. Das ist der Metasploit am Anfang entworfen hat. Er hat auch
Okay.
irgendwie eine Sicherheitsfirma, Rapid 7.
Ja.
Und der hat 2013 da einen Talk gehalten auf der InfoSec Southwest 2013, hat Geräte untersucht von der Firma Digi. Und ganz besonders interessant ist, das hatte ich eben auch in die Slides eingebaut, der hat sich, da gibt es es gibt einen großen Datensatz, wo relativ viel Internet-Traffic drin ist. Müsste ich nochmal raussuchen jetzt genau, wie das, was da jetzt, welche Datensätze da genau ist. Auf jeden Fall konnte er mit diesem Datensatz quasi gucken, wie viele von diesen Geräten da direkt am Internet hängen und auch teilweise, wenn keine Authentifizierung dran war, konnte man sogar den ersten Screen teilweise sehen. Und das war wirklich ganz schön erschreckend, was da über diese Geräte, über diese seriellen Geräte direkt am Internet hängt. Das sind also
Okay.
das war zum Beispiel, einmal ist es so eine Dry Cleaner, Natural Dry Cleaner. Das heißt, also da so eine Waschstraße, würde man da sagen, wo du in so einen Raum gehst, wo dann so 10, 20 Waschmaschinen stehen. Und
Also so ein Waschsalon im
ja, so ein
Prinzip, oder?
Waschsalon, genau.
Okay,
Und da
ja.
konnte man eben dann direkt sehen, welche Maschinen da an sind, wie viel Geld da drin ist und so weiter. Und das wurde
Okay.
direkt über solche Geräte eben gesteuert.
Also
Und
komplett auch ohne irgendwelche Authentifizierung
ja,
oder sowas.
genau.
Komplett quasi
Einfach
das
direkt, ja.
Webinterface mit nacktem Arsch im Netz.
Ja, nicht über das Webinterface, sondern über ein spezielles Protokoll, was dort
Ah,
von der
okay.
Firma Digi
Ah.
eben benutzt worden ist.
Okay.
Und darüber hängt eben auf der anderen Seite eben ein serielles Interface und da hing das dann direkt dran. Und dieses serielle Interface ist eben über dieses Gerät direkt am Internet, hing dann direkt am Internet. Ohne
Okay.
Authentifizierung, wenn man die IP-Adresse wusste, konnte man dann dort direkt
Ja.
drauf und die Dinge steuern. Aber eben auch, und das fand ich auch sehr interessant, auch Ampeln. Da gibt es spezielle
Okay.
die Traffic Signal Monitors, die waren auch eben, wurden auch gesteuert über diese Geräte von Digi. Da gab es allerdings eine Authentifizierung, allerdings waren das die Default-Passwörter und auch da,
Oh Mann.
ja, genau. Jetzt weiß ich, mir fällt mir wieder ein, der
Klar.
Datensatz heißt Internet Zensus 2012. Also das war, das so heißt der Datensatz, der damals
Okay.
erzeugt wurde.
Ja, also zu den Ampeln nochmal. Auf jeden Fall sehr erschreckend, sage ich mal. Der Gedanke, dass da jemand einfach irgendwie das Ding findet und mit einem Standardpasswort da irgendwie auf Ampelkontrollanlagen zugreifen kann. Aber um das ein bisschen zu relativieren, ich habe mal von irgendjemandem zwischen zwei Bieren gehört, dass die nochmal so eine Schutzschaltung haben. Also zumindest in Deutschland, dass irgendwie an der Kreuzung quasi, ne, über Kreuz ausgelegte Ampeln so eine Art eigenen Schutzkreislauf nochmal haben, dass jetzt irgendwie nicht alle vier Seiten auf grün gehen können. Das ist da wohl nochmal in einer Extraschaltung verhindert, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist einfach nur, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, wie gut das wirklich umgesetzt ist oder wie ausgerollt das wirklich ist, keine Ahnung. Vielleicht wollte da auch nur jemand beruhigen oder so, aber ja, ich glaube das einfach mal, damit ich mich auf den Straßen sicherer fühle.
Gut, das kann auch gut sein. Also HD Moore hat jetzt da nicht weiter gebohrt. Also im Datensatz, den er runtergeladen hat, hat dort mal ein paar Skripte gebastelt, hat das dann durchgeackert. Also er hat sich jetzt nicht dort wirklich direkt eingeloggt. Von
Ja,
daher,
alles
ich
klar.
weiß auch nicht, vielleicht muss man da auch noch mal irgendeine Authentifizierung. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr beunruhigend, dass eben diese kleinen Geräte teilweise direkt am Internet hängen. Ja, und dann, das ist
Definitiv.
echt, das sind wichtige Elemente und wenn da jemand anders einfach mal drauf die Geräte steuern kann, das ist ziemlich uncool.
Ja.
Genau, und letztes Jahr auf dem 34C3 gab es auch von Thomas Roth einen Talk darüber, der nannte sich SCADA Gateway to Shell. Der hatte sich drei Geräte angeguckt, ein Moxa-Gerät, was ich mir auch angeguckt habe, ein Lantronix-Gerät und Advantech-Gerät und auch auf allen drei sehr schwerwiegende Mängel gefunden, die teilweise auch dazu führen können, dass man eben Code ausführen kann auf diesen Geräten.
Okay.
Genau. Ja. Soll ich mal anfangen, über die Geräte zu quatschen, die ich mir ein bisschen genauer angeguckt habe?
Ja, gerne. Ich denke, dafür sind wir hier.
Ja,
Mach einfach mal.
also das erste Gerät, was ich mir angeguckt habe, ist das Moxa Endport 5110. Und die Firma Moxa ist auch in dem Bereich sehr groß. Und ist so ein kleines blaues Gerät. Auf der einen Seite ist da eine serielle Schnittstelle, auf der anderen Seite ist eine Ethernet-Buchse. Und was ich mir, mein Setup, wie ich mir das gebaut habe, ich habe mir einen Raspberry Pi genommen und auf einem Raspberry Pi gibt es eben einen Serial Shield. Das heißt also, Shields sind diese Teile, die man oben auf die GPIOs stecken kann. Und einfach damit ich eine serielle Schnittstelle habe. Das Gerät selber hat jetzt gar nichts gemacht. Ich habe einfach bei dem Raspberry Pi einfach das eingestellt, dass man über die serielle Schnittstelle eben ein Terminal bekommt. Das war jetzt einfach nur wichtig, dass ich eben, ich habe mir auch die Netzwerkprotokolle ein bisschen angeguckt. Und ich brauchte einfach eine Gegenseite, die mir was Valides zurückgibt. Genau. Das wäre
Okay.
also so ein bisschen mein Setup. Mein Laptop war eben an der Ethernet-Buchse angesteckt und auf der seriellen Schnittstelle war einfach ein Raspberry Pi, der über die serielle Schnittstelle ein Terminal angeboten hat.
Also das sollte im Prinzip einfach dann dein Endgerät darstellen, also das, was irgendwie auf der ja, Industrieanlagenseite an diesem Serial-to-Ethernet-Device hängt.
Genau, richtig. Genau.
Und du bist dann quasi, aber die Angriffe kamen dann im Prinzip über Netzwerk und du hast
Exakt.
dann im Prinzip versucht, auf den Raspberry Pi zu kommen, also oder
Genau.
zu schauen, wie du mit der seriellen Schnittstelle interagieren kannst.
Ganz genau, ganz genau.
Ja, alles klar.
So, und das Erste, was ich mir angeguckt habe, ist, wie viele von diesen Geräten hängen dann da im Internet. Bei diesen Moxa-Geräten war es eben ganz besonders, dass die einen Telnet-Banner haben, der sehr eigen ist, also der sehr speziell ist. Und zwar steht da auch direkt Moxa, Endport, die Nummer drin und sogar die Firmware-Version. Und da bin ich. Da gibt es eine Datenbank im Internet, die nennt sich Censius.io. Dazu kann ich ganz kurz was sagen. Und zwar gab es vor einigen Jahren eine Forschungsarbeit von einem Team aus Michigan, glaube ich, die das ZMAP-Projekt ins Leben gerufen haben. Und ZMAP ist quasi ein Portscanner, ähnlich wie NMAP, und daher kommt der Name. Der einfach überprüft, welche Netzwerkports eben offen sind. Allerdings ist bei ZMAP eben die Besonderheit, dass es in der Lage ist, den kompletten IPv4 Range komplett zu scannen. Aber
Ja.
nur nach einem spezifischen Port. Also man kann dann sagen, okay, welche Geräte da draußen haben Telnet noch offen. Und dann schickt er eben ganz viele Pakete raus. Die arbeiten da mit so ein paar Tricks. Erstens benutzen die Raw-Sockets, das heißt, die umgehen den normalen TCP-IP-Stack, der eben ein bisschen länger dauert. Auf
Ja.
der anderen Seite warten sie nicht auf eine Antwort zurück, sondern sie blasen erstmal raus und gucken dann, was so ein bisschen zurückkommt. Und somit sind die in der Lage, je nachdem, wie gut deine Bandbreite ist, also wenn du eine 10 Gigabit Internetanbindung hast, kannst du, glaube ich, den IPv4 Range mit ZMAP innerhalb von 10 bis 30 Minuten komplett scannen.
Was ja schon irgendwie hardcore ist, wenn man sich das überlegt.
Auf
In
jeden
einem halben
Fall.
Stündchen mal eben die gesamte V4-Adress-Range auf einen Port abzuklopfen und ein paar Banner mitzunehmen oder so. Ja, also im Haushalt, sage ich mal, ist jetzt eine 10-Gigabit-Leitung in Deutschland vermutlich noch nicht so der Standard.
Ja.
Aber ich sag mal, irgendwie aus der Uni heraus oder mit einem professionellen Anschluss oder aus dem Rechenzentrum oder so, das sind jetzt keine total unmöglichen Werte. Und im Zweifel wartet man halt einfach ein bisschen länger. Ja, willkommen.
Genau. Und das ist die eine Arbeit, und mittlerweile hat sich dort eben auch Censius.io gebildet. Das ist eben auch eine Forschungsarbeit, die mittlerweile auch, glaube ich, in einem kleinen Start-up-Unternehmen gegründet wurde. Was einfach, die machen diese Scans für gewisse Protokolle einfach regelmäßig. Mittlerweile ist es, glaube ich, bestimmt also auch täglich oder sogar mindestens mal monatlich. Und da habe ich mir eben einen Scan genommen. Und genau, was ich noch dazu sagen möchte, für ja, Forscher, also bin ja jetzt akademischer Forscher, aber auch für Leute, die jetzt keine kommerziellen Interessen verfolgen, kann man mittlerweile dort auch einen Account umsonst bekommen. Ich glaube, für
Cool.
Firmen kostet es ein paar Euro, ja,
Ja.
unklar. Auf jeden Fall
Aber
habe ich
das kann man
mir.
sich ähnlich vorstellen wie Shodan zum Beispiel, dass
Exakt.
man, okay, dass man im Prinzip einfach dann, naja, alle Geräte, die dann am Internet hängen oder zu dem Zeitpunkt hingen, als der Scan gemacht wurde, kann man dann durchsuchen. Bieten die alle Ports an oder muss man die irgendwie anfragen, wenn man da jetzt einen exotischen Wunsch hat?
Genau, das sind nur ganz bestimmte Ports, aktuell
Okay.
zumindest. Also zum Beispiel täglich wird 443, also HTTPS, eben abgefragt. Ja, also da kann man jetzt nicht einfach sagen, ich suche mir einen ganz speziellen raus. Aber sie haben schon auch ein paar besondere Protokolle, eben auch SCADA-Protokolle wie Modbus, Bugnet, DNP3, gibt schon ein paar exotische Sachen, die sie da auch abprüfen.
Okay, cool.
Und was ich gemacht habe, ich habe mir dort eben einen Datensatz von 2000, also dieses Jahr 2018 im August, habe ich mir runtergeladen und eben für Telnet und habe dort einfach mal mir mit ein bisschen Python und ein bisschen Shell, Foo, mir ein paar Sachen rausgegrabt und habe dann erstmal geguckt, wie viele Moxer-Endport-Geräte hängen denn so direkt am Internet. Und da habe ich rausgefunden, dass 1877 von diesen Geräten direkt am Internet hängt. Und die meisten davon, also in dem Fall 1150, sind auch direkt eben dieses Mo die, die das Gerät, was ich mir untersucht habe, also dieses Moxa Endport 5110 beziehungsweise 5130, das ist dasselbe Gerät eigentlich. Genau, und
Über 1000.
ganz genau, also ungefähr, ja. Und interessant war, da steht eben auch die Firmware mit drin in diesem Banner. Und das ist eigentlich noch interessanter. Ich habe nämlich verschiedene Firmwares dann auch von dort bekommen und konnte mir das auch ein bisschen angucken. Und da gibt es teilweise auch noch Geräte, die mit einer Firmware 1.0 bis 2.2 drin hängen. Das sind also sehr alte. Und hier muss ich dazu sagen, das habe ich mal analysiert, das sind also 54% von den Moxa Endport-Geräten laufen noch mit einer Firmware-Version kleiner gleich 2.2. Und da muss ich dazu sagen, da gab es keinerlei Authentifizierung.
Oh, Backe.
Weder auf dem seriellen Port, weder über die Web-Oberfläche noch irgendwie. Also es gab keinerlei Authentifizierung. Da kann man sich direkt connecten und direkt was ändern.
Quasi
Ne?
seriell mit dem Gerät sprechen, was
Genau.
dranhängt.
Aber eben auch über die Web-Oberfläche auch Dinge verstellen, eine neue Firmware hochladen oder wie auch immer. Das ist bei über 50% der Fälle, und das ist auch der größte Anteil davon, hängt komplett ohne Authentifizierung. Dann mit 25% sind dann Firmware-Versionen eben größer der 2.2 und kleiner 2.4, also genau in dem Bereich. Da haben sie dann eine Web-Authentifizierung eingeführt, sodass man sich nicht direkt dort an die Web-Oberfläche connecten kann. Aber da haben andere Forscher herausgefunden, dass sie eine vierstellige Session-ID benutzt haben. Und jetzt kann sich jeder überlegen, so eine Vier-Stellen-Session-ID, die kann man im Bruchteil von einer Sekunde einfach brute-forcen, also einfach durchprobieren. Und wenn da schon mal jemand eingeloggt ist, und ich bekomme die richtige Session-ID, kann ich mir meinen Cookie selber erstellen und kann mich dann als Administrator dort selber einloggen. Also auch das, würde ich mal sagen, ist nicht wirklich eine Form von Authentifizierung.
Eine sehr kleine Hürde, ja.
Ja. Und erst eigentlich ab der Version 2.4 bis Version 2.6 haben sie dann eigentlich anständige Session-IDs benutzt. Allerdings muss ich dazu sagen, dass bei diesen Moxa-Endports es so ist, dass es immer noch, also auf die Geräte selber kannst du immer noch über ein proprietäres Protokoll kann man immer noch mit den Geräten direkt reden. Also da gibt es für dieses Gerät keine Authentifizierung.
An der Authentifizierung vorbei im Prinzip, oder?
Also nur die Authentifizierung, die ich jetzt besprochen habe, gilt eigentlich nur fürs Web, für die Web-Oberfläche, um eben gewisse Dinge zu ändern, um eine neue Firmware hochzuladen und so weiter und so fort, Einstellungen von Netzwerkinterface vorzunehmen. Was aber immer möglich ist, also bei diesem Moxa Endport jetzt, bei dem speziellen, wenn du das Protokoll dir ein bisschen reverse engineerst, und das habe ich teilweise eben gemacht, und dir ein Python-Programm schreibst, kannst du dich auch direkt dort verbinden ohne eine Authentifizierung. Also das Protokoll selber hat keinerlei Authentifizierung eingebaut. Du kannst dich einfach dann verbinden mit den Geräten und kriegst dann den Output von dem Device, was eben hinter der seriellen Schnittstelle ist, einfach direkt als TCP-Paket dann zurückgeschickt.
Krass.
Ja. Und zumindest
Ja.
von den paar Schwachstellen, die ich gefunden habe, die sind ab 2.6 behoben. Und dieser Anteil von Geräten, die eine größere Version von 2.6 haben, das sind 4%. Das ist also
Okay.
nur ein sehr kleiner Anteil.
Ja, das ist so eine typische ja, Art von Gerät, die man jetzt auch nicht einfach so ständig updatet oder die irgendwie Auto-Updates fahren würden oder ähnliches.
Exakt, also ich vermute
Die.
eher mal, das sind die Geräte, die vom Hersteller mit der neuen Firmware schon bespielt worden sind. Und das sind
Genau.
jetzt die neuen, also ist meine Vermutung, das sind einfach die Neuanschaffungen, weil
Ja.
ich glaube nicht, dass da oft Updates gefahren wird.
Sowas wird von einem vom irgendwie Subdienstleister mal irgendwie verbaut in einem größeren Kontext und solange das läuft, kommt da auch keiner mehr vorbei und macht was, ne?
Genau.
Ja, schön.
Ja.
4%, schön.
Ja, ist nicht so hoch, ne?
Aber bei der neuesten Version, also diese 4%, da gibt es auch nicht mehr diesen Shortcut der direkten Kommunikation. Da ist
Doch.
auch die gut ab. Ach,
Nee.
das geht im. Oh, okay.
Auch das Problem liegt natürlich darin, dass sie damit auch eine Software vertreiben, und diese Software, also man muss dazu sagen, man kann über dieses proprietäre Protokoll eben auch beispielsweise ein Firmware-Update machen. Da haben sie eine Art Authentifizierung eingebaut, indem man sich vorher mit dem Benutzernamen und Passwort im Klartext. Das muss man erst hinschicken und dann wird für diese IP-Adresse, die das eben geschickt hat, wird dann eben, ja, gewisse Kommandos freigeschaltet. Aber die eigentliche Kommunikation mit dem seriellen Endgerät kann trotzdem ohne Authentifizierung passieren. Nur diese Einstellungen, die sind eben mit einem Passwort und mit einem Benutzernamen protected. Aber
Okay.
also sie müssten damit dann ihre Software auch umschreiben, womit man direkt mit diesen Geräten reden kann. Und die müssten dann Authentifizierung einbauen. Und das haben sie für dieses Gerät nicht gemacht. Und ich vermute mal sehr stark, dass sie das auch nicht machen werden.
Okay.
Genau.
Gut, weiß man, woran man ist, ne?
Schon, ne?
Ja.
So,
Erschreckend.
jetzt habe ich mir ein bisschen das Gerät angeguckt und ich hatte in meinem Talk irgendwie gesagt, dass ich auch den Titel hätte schreiben können, dass die 80er angerufen haben und die möchten gern ihre Exploits wieder zurückhaben,
Oh nein.
weil was man dort gefunden hat, also was ich dort gefunden habe, sind sehr, sehr alte Schwachstellen.
Ja.
Sachen, die eigentlich schon längst in anderen Sachen gefixt wurden. Und ich kann mal mit der ersten Sache anfangen. Also das erste, was ich eben gefunden habe, ist ein ganz alter Angriff, der jetzt auf so kleinen Endgeräten eigentlich kein Problem mehr darstellen sollte. Und zwar ist das ein Synflooding-Angriff. Ich erkläre das mal ganz kurz. Man hat ja bei dem Übertragungsprotokoll TCP hat man ja diesen Drei-Wege-Handshake. Das heißt, man schickt einen SYN, also es gibt einen Initiator und es gibt einen Empfänger und man schickt erstmal ein SYN-Paket hin. Dann ist der Status bei dem Receiver, also bei dem Empfänger ist dann, ja, ich habe einen SYN bekommen. Dann muss der Empfänger wieder zurückschicken, ja, habe ich bekommen und schickt dann einen SYN-ACK drin, also ACK mit einem Acknowledgement. Und dann muss der initial die Verbindung gestartet hat, nochmal zurückschicken, ja, jetzt habe ich es wirklich bekommen.
Ja.
Und dann ab diesen drei Paketen besteht eigentlich erst eine valide TCP-Verbindung und erst dann können die Daten eigentlich übertragen werden. Und der Synflooding-Angriff ist wirklich ein alter Angriff, der nutzt eben den Fakt aus, dass wenn ich ein SYN-Paket hinschicke, dann muss der Empfänger Speicher initialisieren. Das heißt also, er muss die Sequenznummer speichern, er muss die IP-Adresse speichern und so ein paar Sachen. Er muss diese Sachen einfach speichern, weil er muss ja warten, bis das letzte Acknowledgement angekommen ist.
Ja.
Und der Angriff nutzt das jetzt einfach aus. Und das heißt also, ein Angriff wäre, ich schicke eben ganz viele von diesen SYN-Paketen dorthin, jedes Mal von der anderen IP-Adresse, jedes Mal mit anderen Daten, an einem anderen Port, wie auch immer. Und das mache ich so lange, bis der Empfänger keinen Speicher mehr hat und keine Verbindungen mehr annehmen kann.
Okay.
Genau. Und eigentlich gibt es da mittlerweile schon ein paar Tricks. Also bei Linux
Ja.
gibt es eben diese Syn-Cookies, wo ich einfach in Teil der Ich weiß gar nicht, in der Sequenznummer speichere ich Teil der Informationen mit rein und muss daher überhaupt nichts mir speichern. Wobei ich auch glaube, auch da gibt es mittlerweile einen Angriff dadurch, dass die Sequenznummer, dadurch glaube ich, wird dann die Sequenznummer eher vorhersehbarer. Ja, auf jeden Fall bei so kleinen Geräten oder auch bei Linux ist das zum Beispiel standardmäßig eingeschaltet und sollte eigentlich kein Problem sein. Aber bei dem Gerät ist es so, und das hat auch ja nicht besonders viel Speicher. Das heißt, wenn ich da ein paar SYN-Pakete hinschicke, dann ist das Gerät relativ schnell am Ende angekommen und dann kann ich eben keine, können keine Pakete mehr empfangen werden. Genau. Was bedeutet? Das heißt also, jemand, der, wenn ich diesen Angriff durchführe, das fällt unter dem Bereich Denial of Service. Das heißt also, gute Nutzer, die auf das Gerät dann drauf zugreifen wollen, sind dann nicht mehr in der Lage, das zu machen eigentlich. Ja? Und wenn die Geräte direkt am Internet hängen, ist das unter Umständen dann auch, oder im Netzwerk, wie auch immer, das kann natürlich dann sehr einfach ausgenutzt werden. Genau, das ist der eine Angriff, den ich gefunden habe. Und der zweite Angriff, der war mir selber neu. Das ist, das fand ich eben sehr witzig. Ich habe eben mir das Protokoll ein bisschen genauer angeguckt. Und dann eben mit TCP-Dump und Wireshark, also zwei Netzwerksniffern, mir die Pakete genau im Detail angeguckt. Und dann ist mir ab und zu aufgefallen, dass irgendwie manchmal in gewissen Paketen komische Artefakte sind. Und ich habe dem dann gedacht, das ist doch irgendwie irgendwas, da ist doch irgendwas kaputt. Und solchen Sachen sollte man dann eigentlich als Security-Forscher immer ein bisschen genauer hinterher recherchieren, weil meistens ist das dann, also oft ist es dann einfach was Interessantes. Und in dem Fall habe ich dann gemerkt, dass immer, wenn ich ganz kleine, wenn die Antwort, wenn das ganz kleine Pakete sind, dass es dann eben sehr oft komische Artefakte sind. Und dann habe ich dann nochmal weiter hinterher recherchiert und habe dann gemerkt, dass das ein alter Angriff ist, ein sehr, sehr alter, der sich nämlich Etherleaking nennt. Da muss ich ein kleines bisschen ausholen. So ein Ethernet-Frame hat eine Mindestgröße, das 46 Bytes ist. Das heißt also, jedes Ethernet-Frame hat mindestens eine Größe von 46 Bytes. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was ist denn, wenn mein Paket, mein Inhalt eines Pakets unter diesen 46 Bytes, was passiert denn dann? Dann, so schreibt es das RFC 894 vor, dann soll eben das Paket aufgefüllt werden mit 0 Bytes. Ja, also should be padded, und das nennt man eben auch diese Padding Bytes, bis die minimale Größe von 46 Bytes einfach erreicht ist. Also wenn ich ein kleines Paket habe, dann fülle ich den Rest mit Nullen auf und bis es eben 46 Bytes dann hat. Und das ist in dem Fall eben auch passiert, aber sie haben, anstatt das mit Nullen aufzufüllen, sie haben es eben mit nicht initialisierten Speicher aufgefüllt.
Oh je.
So, was bedeutet nicht initialisierter Speicher? Das heißt, jeder, der vielleicht C oder C++ schon mal ein bisschen programmiert hat und hat eine Variable eben nicht initialisiert, das heißt also nicht einfach int x gleich 0 hingeschrieben, sondern nur int x und hat dann diesen Wert benutzt, dann greift man dort auf Speicher zu, der da vorher im Speicher lag. Und das ist genau dort passiert. Das heißt also, anstatt das mit Nullen aufzufüllen, wurde das mit Speicher
Mit Daten,
mit
ja.
Daten aufgefüllt von einem Speicher, der nicht initialisiert war. Das heißt, unter Umständen stehen da eben ganz wichtige Sachen drin, wie Session-IDs, wie Passwörter oder sonstiges. Und das habe ich eben bekommen. Und das ist mir eben dadurch auch aufgefallen, dass in diesen Paketen teilweise eben ein Teil von einem HTTP-Header eben noch mit dranhingen. Und damit kann ich unter Umständen eben sensible Daten bekommen.
Ja, so ein bisschen Heartbleed-Style.
Genau, also unter
Also von der
Umständen.
Methodik her, da kann halt alles mitkommen, da können
Genau.
mal irgendwie irgendwelche Keys theoretisch, wenn die da benutzt werden, was ja
Wenn
hier in
Sie
vielen Versionen gar nicht der
Verschlüsselung
Fall
benutzt
ist,
hätten, ja, würde
hätte
sowas
das,
da auch drin sein, ja.
ja, verstehe. Ja, unschön.
Ja, das kann halt auch ganz einfach mit einem einfachen Memset eigentlich gelöst werden, indem man eben diesen Speicher, den man da eben noch benutzt, einfach vorher mit Nullen auffüllt und also sehr einfach. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, da gab es auch irgendwie ein Betriebssystem, was da anfällig war. Ich dachte, wenn ich das noch recht in Erinnerung hatte, war mal ein BSD Unix da anfällig dafür.
Okay.
Ist aber schon sehr viele, viele, viele Jahre alt. Also ist jetzt nichts vor ein paar Jahren. Also das irgendwie schon lange alt.
Ja, aber das ist ja im Prinzip auch eine Sache, die macht eigentlich der Netzwerkstack, oder?
Genau.
Also, dass wenn einfach von oben ein kleineres Paket reinkommt, dann sollte der Mac-Layer das einfach zero padden.
Genau.
Und das fehlt. Also, die haben schon ihren eigenen Netzwerkstack auch geschrieben, ja?
Das ist meine
Oder
Vermutung
schreiben
auch.
lassen von Moxa, okay.
Ich
Das
habe
ja
auch.
auch schon kann man machen, aber dann muss man sich eben Mühe geben, ne?
Also, ich weiß nicht hundertprozentig, ob sie ihn selber geschrieben haben oder ob sie einen ganz komischen, obskuren eingekauft haben.
Ah,
Ich muss
okay.
auch dazu sagen, dass ich auch ein bisschen Zeit investiert habe, um die Firmware ein bisschen zu reverse-engineeren. Und ich bin jetzt kein, ich habe jetzt da nicht super viel langjährige Erfahrung da drin, aber es gibt eben, also ich habe da ein bisschen Zeit investiert, ich habe auch mal einen Freund drauf geguckt, der da mehr Erfahrung im Bereich Reverse Engineering hat. Und ehrlich gesagt ist das eine ganz komische, ein ganz komischer Prozessor. Der wird auch selber, ich kann mal gerade gucken. Da gab es auch mal jemand, der das, also ich habe das auch geöffnet und das ist eben ein, die kaufen einen Prozessor ein und labeln den dann eigen. Jetzt muss ich mal
Okay.
gucken. Genau, also der ist zum Beispiel, muss ich, genau, Moxa MX1610C. So heißt der CPU. Natürlich stellen die keine eigenen Prozessoren her. Also die Vermutung liegt eben nahe, dass die einen einkaufen und dann umlabeln. Aber auch Radare, die ja schon viel Prozessorentypen kennen, ich konnte daraus wirklich nichts Sinnvolles eigentlich rausziehen. Und nach dem Talk auf der Hucklu hat mich auch ein anderer Typ angesprochen, der auch in seiner Freizeit mal so ein Gerät bekommen hatte und auch eben die Firmware rausgepopelt hat und auch der hatte große Schwierigkeiten. Also die Vermutung liegt nahe, dass das entweder haben sie ein eigenes Betriebssystem geschrieben komplett oder sich eben ein eigenes eingekauft und das würde auch dazu passen, dass der Netzwerkstack komplett seltsam ist und ganz alte
Ja,
Bugs hat. Also
okay.
ja.
Ja, krass.
Genau. Und das führt jetzt auch zur nächsten Schwachstelle. Das fand ich ganz interessant. Ich habe natürlich auch einen Nmap-Scan auf das Gerät gemacht. Das ist auch, was wir vorhin schon gesprochen haben, um mal zu gucken, welche Port-Scans offen sind. Und es gab einen Bereich, auf den ich eigentlich nicht immer, auf den ich eigentlich gar nicht so stark geguckt habe. Ich muss mal kurz gucken, wie denn, da, wer denn, wie der dort nochmal heißt. Guck mal kurz, ich finde bestimmt gleich einen Screenshot von so einem Nmap-Scan. Genau. Da steht jetzt relativ am Ende von so einem normalen Port-Scan steht dann TCP Sequence Prediction und dann meistens steht dahinter Difficulty und dann steht eine Nummer und oft, in meisten Fällen steht dahinter in Klammern Good Luck. Also viel Glück.
Ah, okay.
Und in dem Fall stand da, also stand kein Good Luck da. Und der Wert, dieser Schwierigkeitswert, der war auch gar nicht so besonders hoch. Und dachte ich mir, das ist ja komisch. Und dann hatte ich mir eben diese Sequenznummern ein bisschen genauer angeguckt und habe dann eben rausgefunden, dass also nicht irgendwelche Sequenznummern, sondern eben die Initial Sequence Numbers, also die initialen Sequenznummern, die sollten eigentlich laut dem RFC komplett zufällig sein.
Ja.
Und die sind überhaupt nicht zufällig, die sind
Okay.
sequenziell. Und ich habe auch danach einen kompletten Weg gefunden, um die komplett 100, also mit einer gewissen Sicherheit vorherzusagen. Aber vielleicht erkläre ich ganz kurz, warum sollten die zufällig sein? Ich hatte ja vorhin erklärt, da gibt es ja diesen TCP, den Drei-Wege-Handshake. Und dort wird sich auf beiden Seiten eben eine zufällige Sequenznummer gewählt. Und während dieser Übertragung wird dann diese Sequenznummer eben immer erhöht. Und das Acknowledgement nimmt dann die Sequenznummer von der Gegenseite und sagt dann, ja, genau dieses Paket oder beziehungsweise diese Bytes habe ich dann bekommen. Und wenn ein Angreifer bekannt ist, dass zwei Parteien kommunizieren und ich bin in der Lage, die Sequenznummern vorherzusagen, dann kann ich quasi mir ein Paket erstellen, was eine valide Sequenznummer hat und kann dann ein Paket injecten in eine bestehende Verbindung. Was unter Umständen wenn wir jetzt über eben diese seriellen Verbindungen sprechen, das heißt also, unter Umständen könnte ich eben Kommandos in so einen Fluss indizieren oder ähnliches. Also das ist eigentlich ein relativ großes Problem. Ich muss natürlich wissen, dass zwei Parteien kommunizieren. Aber wenn wir jetzt bei SCADA, in so einem SCADA-Netzwerk, dann weiß ich zum Beispiel, dass das Monitoring auf jeden Fall schon mal eine Verbindung zu solchen Geräten hat. Also das ist jetzt bei so einem SCADA, in so einem SCADA-Use Case nicht komplett von der Hand zu weisen, dass das nicht der Fall ist. So, und wenn ich die eben vorhersagen kann, dann ist das ein großes Problem. Beziehungsweise ich muss sie auch nicht perfekt vorhersagen. Es gibt ja immer eine Window Size. Das heißt also, der akzeptiert auch die Sequenznummern in einem gewissen Window Size. Das heißt also, ich kann, wenn ich da einen Brute-Force-Angriff starte, dann wenn das in ein paar Minuten ist, wenn ich es in diesen paar Minuten schaffe, eine valide Sequenznummer zu erzeugen, dann kann ich in ein Paket indexieren oder im einfachsten Fall kann ich einfach ein Reset-Packet injizieren und dann ist der, der ist die, dann kann ich diese Verbindung einfach kappen. Ne? Das wäre jetzt das einfachste Beispiel einfach.
Das harmloseste.
Genau. Ja.
Also für den Fall.
Ja, genau.
Ob das so harmlos ist, ja, gut, aber ja.
So, und jetzt habe
Okay.
ich rausgefunden, dass die eben sequenziell sind. Das heißt also, was heißt sequenziell? Die sind also schon mal nicht zufällig. Und dann habe ich noch rausgefunden, da habe ich mit SNMP ein bisschen rumgespielt. Und da habe ich dann gesehen, dass der Initial Sequence Nummer, dass die eben mit der Uptime direkt verbunden ist. Und diese Uptime kann ich eben direkt über SNMP einfach erfragen und das ist SNMP Version 1, das heißt also diese Uptime bekomme ich auch einfach wieder ohne Authentifizierung. Ich frage den einfach an, wie ist denn deine Uptime und dieser Wert wird einfach für die nächste TCP-Verbindung benutzt. Das heißt
Oh
also, das
Mann.
kann man dann schon sehr genau eigentlich vorhersagen.
Also wirklich Unix Timestamp der Uptime ist das? Da wird nichts noch irgendwie mit, ist sowieso eine dumme Idee, aber oder wird der noch ein bisschen verwurstet oder so?
Nee, 1:1 wird er benutzt.
Wow.
Also, genau. Ja,
Ja,
das
heftig.
ist auch schon ein großes Problem. Ein anderes
Definitiv.
Problem, was ich gefunden habe, wo ich persönlich die Vermutung habe, dass das sogar bei fast allen Geräten, der Fall ist. Also zumindest habe ich das bei meinen Geräten, die ich untersucht habe, bei allen festgestellt. Und zwar ist eigentlich ein ganz einfacher Denial-of-Service-Angriff. Dazu muss man sagen, dass bei seriellen Kommunikationen ist es eigentlich immer eine 1:1 oder eine 1:1-Verbindung gewesen. Also meistens ist Rechner A ist mit Gerät B einfach verbunden und da gab es ein serielles Kabel und fertig aus. Da gab es also jetzt keine, ja, Switches oder also es gab's schon, aber da gab es jetzt kein IP, was dort gesprochen wurde. Also das ist eigentlich ja, es gab also immer eine 1:1-Verbindung
Ja.
eigentlich. Und jetzt hängt an der einen Seite eben diese 1:1-Verbindung und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine N:1-Verbindung, beziehungsweise eine N:N-Verbindung. Und das haben die meisten gelöst, indem sie einfach die Anzahl der Connections limitieren. Also
Okay.
in dem Fall bei dem Moxa-Endport, das erlaubt eine einzige Verbindung. Mehr nicht. Wenn diese Verbindung
okay.
bereits existiert, dann kann kein anderer mehr sich hinconnecten. Und jetzt ist es so, Ich hatte ja vorher gesagt, da gibt es ja keinerlei Authentifizierung. Das heißt, ich brauche mich einfach nur hinconnecten und ich muss auch nichts machen, sondern ich halte einfach nur diese TCP-Connection offen. Und wenn ich das mache, dann kann keiner mehr auf diesen Port zugreifen. Was schon eine perfekte Denial-of-Service-Angriff eigentlich ist. Bei diesen Moxa-Endpoints ist es ein kleines bisschen schwieriger. Ich habe ja gesagt, ich habe das Protokoll so ein bisschen reverse-engineert. Es gibt dort zwei TCP-Ports. Also das ist der TCP-Port 966 und 950. Und 966 wird dazu benutzt für Signaling. Und 950 wird benutzt für die Datenübertragung. Also dort kommen die eigentlichen Nutzdaten, also der Payload von der seriellen Kommunikation, und ich muss mich zuerst auf 966 connecten und erst dann darf ich überhaupt zu 950 connecten. Aber das ist ja trivial, also Python-Skript zu schreiben, was erst zu 966, dann auf 950 und dann halte ich einfach die TCP-Verbindung offen und dann kann keiner mehr überhaupt auf diese Geräte zugreifen.
Okay.
Ja.
Ja.
Genau. Dass also auch der Angriff eigentlich sehr, sehr leicht und auch dann kann keiner mehr drauf zugreifen. Und wenn es was Wichtiges ist, natürlich unter Umständen dann blöd.
Ja, klar.
So, und dann hatte ich etwas ausprobiert. Also in dem Fall, das habe ich nur auf diesem Gerät ausprobiert, weil ich hatte von diesen Moxa-Endports mehrere Geräte. Und da hatte ich dann geguckt, ob es eben normalerweise, wenn man sich so einen Plaster-Router heute zulegt, der hat sowas wie Firmware Verification. Das heißt also, wenn ich versehentlich eine Firmware aus dem Internet runtergeladen habe und da flippte mal ein Byte, dann ist ja die Firmware nicht mehr, dann funktioniert die Firmware nicht mehr. Und wenn ich die dann auf meinen Plaster-Router hochlade, dann erkennt der über eine Checksumme, dass da irgendwas kaputt ist und sagt, nee, 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 halt mal, stopp. Da ist was kaputt oder im besten Fall ist das über einen Schlüssel hat der
Ja,
Hersteller
also.
hat seine Firmware signiert und der
Genau.
überprüft, ob das überhaupt valide ist. Ja.
Ja.
Und in dem Fall, was ich dort gemacht habe, ich habe dort die Firmware mir angeguckt und habe ein einziges Byte geändert und in dieser Firmware sind sehr viel HTML-Dateien drin. Also ich habe von einer HTML-Webseite
Okay.
ein O zu einer Null geändert. Mehr habe ich nicht gemacht. Da habe ich das wieder gespeichert und habe diese Firmware dann hochgeladen über das Webinterface. Und ja, was passierte dann? Es passierte,
Oh
als
nein.
der erste Punkt ist, die Firmware wurde akzeptiert. Und
Ah.
zweitens, das Gerät ist damit gebrickt. Also ich konnte nicht mehr drauf zugreifen und das komplette Gerät war kaputt. Ja.
Okay, krass.
Und das durch ein einziges Byte ändern. Und deswegen fand ich es dann ein bisschen lustig, in dem Report von den Angriffen auf den Westen von der Ukraine zu lesen, dass die Angreifer
Ja.
spezielle Firmware geschrieben haben. Also wenn ich
Vielleicht haben sie einfach ein Byte
genau.
geflippt, randommäßig,
Und
ja.
das
Okay.
hochgeladen und dann hast du so einen Moxa-Endport schon komplett.
Oh, Backe.
Und das ist gut, ich kann ja danach nochmal drauf eingehen, welche Probleme jetzt wirklich gefixt wurden und welche nicht. Ja, das waren jetzt mal die Angriffe, die ich von dem Moxa-Endport gefunden habe.
Ja.
Das nächste Gerät, was ich mir angeschaut habe, das ist ein Gerät, was ich auf eBay mir geklickt habe, weil es relativ günstig war. HiFly DTU E100
Okay.
und ist auch ein Serial to Ethernet Converter auf der einen Seite, wie vorher auch, ist eben die serielle Schnittstelle, auf der anderen Seite ist eine Ethernet-Buchse. Und da, wie gesagt, konnte ich jetzt nicht rausfinden, wie oft dieses Gerät benutzt wurde. Es hat nämlich kein spezifisches Telnet und da läuft auch und das. Also das war jetzt ein bisschen problematisch und das wird auch es wird auch unter verschiedenen Namen verkauft. Also
Okay.
man hat im Internet das Gerät ist eins zu eins identisch, nur das Gehäuse ist eben anders. Also das verkaufen auch andere Firmen unter ja, anderen Gehäusen einfach.
Ja.
Auf jeden Fall ja, das hat unterstützt auch TCP, UDP, HTTP, sogar TLS. Also da kann man sogar TLS-Verbindungen machen, aber frag nicht, welche Version. Aber was eben sehr wichtig ist, dieses Gerät kann man auch mit Wireless kaufen. Und da ist dann eben eine dicke Antenne dran, da ist auch eine Antennenbuchse dran und da steht dann auch auf dem Case selber, steht dann Wi-Fi-Server drauf. Auf meinem Gerät, was ich gekauft habe, da steht Ethernet-Server drauf. Also das, und da ist
Okay.
auch keine Antennenbuchse dran, da ist auch keine Antenne dran. Das sind also verschiedene Geräte. Und dann habe ich mir mal das Webinterface da angeguckt und da steht dann das Menü, steht dann Quick Configuration, Application Settings, Ethernet Settings, HTTP Client Mode, bla bla bla. Aber auch auf dem Webinterface findet man nichts zu irgendwie einem Wireless oder irgendeinem Funknetzwerk. Und dann habe ich mir
Okay.
auch die Dokumentation durchgelesen, auch da steht nichts von irgendeinem Netzwerk. Aber als ich das Gerät angeschlossen habe, dann war in meinem Network Manager, also in meinem kleinen Programm, womit ich eben mich zu verschiedenen Funknetzwerken verbinden kann, ist plötzlich ein neues Funknetzwerk da,
Oh
was
nein.
unentschlüsselt ist, mit dem Namen DTU
Unverschlüsselt, ja.
H144B.
Ja, ist auffällig.
Das ist auffällig,
Ja,
mit ganz großer Empf
scheiße.
mit großem Empfang.
Ja.
So, das heißt also, und das ist natürlich ein absolutes Desaster, wenn das in kritische Infrastruktur
Was
eingesetzt
heißt
wird.
denn hier Desaster? Du kriegst
Ja.
Wi-Fi kostenlos on top und
Ja,
beschwerst dich
ja,
noch.
ja. Genau.
Florian, komm schon. Die haben es gut gemeint.
Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, dass jetzt so ein kritischer Infrastrukturbetreiber sowas bei einer so einer Substation irgendwo einsetzt und jemand, der draußen ist, einfach seinen Laptop
Ja.
aufklappen kann und ohne Verschlüsselung sich connecten kann, das ist natürlich schon ein kleines Desaster, ne?
Ja, in der Tat. Gar nicht so klein, nee.
Ja, und das kann man auch nicht ausschalten. Also dadurch, dass das also man kann es schon ausschalten, aber nicht einfach. Also in dem Webinterface, es steht ja in diesem Webinterface, es steht ja nichts dort. Das heißt also, ich kann dort auch nicht Encryption
Scheiße.
einschalten und ich kann es auch nicht deaktivieren einfach. Und
Fantastisch.
dann habe ich mir allerdings die Dokumentation von dem Gerät runtergeladen, das Wireless hat. Und das kann man kann man kann also Verschlüsselung aktivieren. Allerdings geht das nur über den Telnet. Also ich muss mich quasi über Telnet einloggen und ich muss dort über AT&T-Kommandos kann ich dann eben noch weitere Konfigurationen vornehmen und da kann ich dann WEP aktivieren.
Ah, klasse.
So, und jemand, ja genau, der die letzten wie viele Jahre, 10 Jahre nicht komplett geschlafen hat, weiß, dass WEP sehr einfach zu knacken ist.
Ja.
Also
Ja, also kann man ja kurz zusammenfassen. Vielleicht machen wir auch einfach irgendwann nochmal eine Folge über Wireless LAN. Aber WEP steht für Wired Equivalent Privacy. Ist halt. Den Leuten ist aufgefallen, übers Kabel kann man die Daten ja so verschicken, oder da dachte man damals, dann kommt jetzt hier die coole Funktechnologie, wir können ohne Kabel connecten. Ah, ist nicht so geil, wenn alles im Klartext ist, weil früher musste man wenigstens noch irgendwie ein Kabel aufschneiden oder sich irgendwie dranhängen. Und wenn es halt einfach so in die Welt gefunkt wird, dann kann jemand in der Nähe halt einfach alles mitlesen. Und um da quasi so eine Art Hotfix dafür rauszubringen, kam eben WEP. Und ja, die benutzen RC4 zum Beispiel, was mittlerweile komplett gebrochen ist. Und also wirklich ein WEP-WLAN aufzumachen, den Key zurückzuberechnen, das ist kein großer Akt heutzutage. Ja, lässt auch vielleicht darauf schließen, wie alt das alles ist, ne? Die ganze
Genau.
Software. Also auch allgemein, die ganzen Bugs, die du bisher genannt hast, geben ja schon einen guten Einblick dahin, dass das jetzt nicht Top-Notch-Technologie ist, die da eingesetzt wird.
Ganz genau. Aber es ist halt schon, also vermutlich in der Praxis wird Folgendes passieren: Die werden eben einfach nur ein Gerät bauen und bei dem einen hängen da ist einfach dieselbe Hardware drin. Und auch dieselbe Software und bei dem einen hängen sie eben, also da wird einfach ein anderes Case noch gebaut, wo du einfach noch eine Antenne dran bauen kannst und bei dem anderen nicht. Aber das ist natürlich schon ganz schön übel, wenn du,
Ja,
wenn man
ist
überlegt,
wirklich
dass,
heftig.
also dass diese Geräte benutzen nicht Leute, nicht irgendwo hinter der Firewall, sondern meistens halt wirklich kritische Infrastruktur und ganz dann, deswegen finde ich das eigentlich besonders krass.
Und ja, die Geräte stehen halt auch da, wo die serielle Schnittstelle gebraucht wird, ne? Also man transportiert ja jetzt auch nicht serielle Signale bis in die Zentrale und dann steht da in einem riesen Gebäude irgendwo der kleine Konverter, sondern das steht auch gut an irgendwelchen Außenstellen, in irgendwelchen Hütten drin wahrscheinlich, wo es dann
Genau.
ab dann per Ethernet weitergeht.
Genau.
Und da ist einfach ein verdammtes unverschlüsseltes Funknetz offen,
Ja.
wo jeder einfach sich reinconnecten kann.
Es gab einen, der nach dem Talk zu mir gekommen ist und meint, das wäre doch eigentlich mal ganz witzig, ob man von Google, Google hatte doch irgendwie alle, die wissen doch,
Stimmt.
die haben doch Daten über
Ja,
die Funknetzwerke. Aber ich glaube nicht,
tatsächlich
dass
eine gute
das,
Idee.
aber ich glaube, das ist nicht öffentlich einsehbar, oder? Weißt du da was?
Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber das wird ja auch benutzt, um jetzt beim Smartphone einfach, ne, um dich selber zu lokalisieren, zum
Genau.
Beispiel. Dieses, ja, dass der guckt, welche Funknetze in der Gegend sind. Das könnte man ja wahrscheinlich auch irgendwie spielen, wenn man dem einfach mal. Ich weiß nicht genau, wie es funktioniert und ob der viele in der Nähe braucht und du musst da eine ganze Batterie annetzen. Aber man könnte einfach mal da einen Request hinschicken mit nur dem Funknetznamen drin und gucken, was zurückkommt.
Ja.
Wäre eigentlich wirklich mal interessant, ob man so die Dinger finden kann, die Geoposition dieser Geräte. Eieiei.
Ja, ich weiß nicht, man müsste, glaube ich, noch mal ein bisschen googeln, ob es da einen Datensatz gibt weltweit oder irgendwie von relativ groß. Wäre aber interessant, mal zu wissen, wie viele denn so ein offenes WLAN da zum Beispiel da haben. Ne?
Definitiv. Ja, krass.
So, und dann hatte ich vorhin ja schon von diesem Connection Blocking erzählt. Das geht auch bei diesem Gerät. Hier ist es allerdings so, dass es eine Passwort-Authentifizierung gibt und standardmäßig erlaubt dieses Gerät eben 32 TCP-Verbindungen, um eben mit dem seriellen Gerät dahinter zu sprechen. Also hier muss ich ein bisschen mehr Arbeit machen, aber es ist nicht so, dass eine TCP-Verbindung vollständig ist, wenn ich das korrekte Passwort eingegeben habe, sondern wenn ich mich drauf verbinde, wenn ich mich verbinde und dann kommt die Passwortabfrage, dann habe ich schon eine valide TCP-Verbindung. Das heißt
Okay.
also, diese Passwortauthentifizierung nützt mir
Ah.
in dem Sinn gar nichts. Ich mache einfach 32 TCP-Verbindungen auf, es kommt die Passwortabfrage, ich halte diese TCP-Verbindungen offen und auch dann kann keiner sich mehr verbinden. Also auch dieser
Ja.
Angriff ist hier in dem Fall auch sehr, sehr einfach wieder möglich. Und ja.
Gut.
Und es gab dort auch einen Flooding-Angriff. In dem Fall habe ich ein paar größere Pakete geschickt. Dieses Gerät hat eine sehr, sehr kleine TCP-Window-Size. Und wenn die verbraucht ist, dann akzeptiert er auch keine anderen Pakete mehr. Also da habe ich einfach auch ein paar größere Pakete, valide Pakete natürlich hingeschickt. Der hat die akzeptiert und dann war die Window-Size irgendwann Schluss und dann konnte kein anderer sich mehr verbinden. Also das fand ich auch
Okay.
sehr spannend.
Ja.
Jo, das war es eigentlich schon auch mit dem Gerät. Da habe ich dann, ja, dann habe ich mich mit einem anderen Gerät weiter beschäftigt.
Und welches?
Das ist dann das LanTech IDS 2102
Okay.
von der Firma LanTech. Gleicher Aufbau, rechte Seite ist eine serielle Schnittstelle, auf der anderen Seite ist eben die IP-Buchse. Und ja, das Erste, was ich da gemacht habe, ist auch, sich einfach mal auf das Webinterface zu verbinden. Und in den meisten Fällen gibt es da ja auch direkt ein paar, also Default, also genau, kann ich schon mal vorwegnehmen. Default ist Passwort und Benutzername, die Abfrage nicht aktiviert. Ist auch schon mal nicht besonders toll. Und das Webinterface hat mir erstmal ein paar Eingabefelder präsentiert. Und jeder Sicherheitsforscher, der ein paar Eingabefelder sieht, überprüft erstmal Cross-Site-Scripting. Das heißt also, ob ich dort ja, Code quasi injecten kann, dass das auf
Ja.
einer Webseite dargestellt wird. Was ich dort machen kann, ich kann dort quasi dann Cookies klauen von Administratoren oder ich schicke dann jemanden einen speziellen Link und sage dann, ah ja, klick da mal drauf. Und wenn er da draufklickt, dann wird mir quasi sein Cookie geschickt und wenn ich das Cookie habe, dann kann ich mich dort als Administrator ausgeben. Genau. Und ja, die filtern keinerlei, also sie geben sich nicht mal Mühe, dass irgendwelche Zeichen nicht gefiltert werden. Das heißt also, ich kann dort einfach direkt das Tag schließen und dann einfach HTML oder JavaScript-Code schreiben und das wird dann auch dort direkt ausgeführt.
Ja,
Und
alles
das
klar.
auch bei allen Dingern, also bei allen Eingabefeldern.
Puh.
Ja, das normalerweise ist es schon so, das hat sich eigentlich schon rumgesprochen, dass man
Ja.
gewisse Zeichen einfach filtert. Sowieso sollte man eigentlich keinem Input trauen, der vom User kommt. Da sollte man sowieso eigentlich immer viele Filter davor
Genau,
haben.
also Input Validation im Prinzip. Überprüfen, was da kommt, ob das Sinn ergibt und entscheiden, ob man das so weiterreicht oder eben nicht.
Genau. So,
Ja.
das war dann der eine, die einige Schwachstelle und bei dem Gerät, ach so, was ich bei dem vorherigen Gerät noch erzählen wollte, ich wollte mir natürlich auch die Firmware angucken, aber es gab keine. Also es gab keine Firmware, die ich irgendwie von der Webseite runterladen kann. Das heißt, da gibt es nicht mal einen Mechanismus, wie man sich eine neue oder eine aktuelle Firmware holt. Das war aber allerdings anders bei dem LanTech-Gerät. Da konnte ich mir eine Firmware mal runterladen und die habe ich mir ein bisschen angeguckt. Und das heißt, angucken, ich habe das, was man meistens macht, es gibt ein ganz nettes Tool, das nennt sich Binwalk. Das geht eben durch das komplette Binary durch, weil es meist ist es ein Binary-Blob. Also das ist jetzt keine spezifische Datei, sondern das sind eben verschiedene, meistens sind es ein paar Tabellen oder ja, es sind einfach verschiedene Dateien zusammengestückelt und es gibt einfach einen Binary-Blob. Und damit kann man jetzt auch nichts direkt machen, außer das Gerät selber, das weiß genau, aha, der erste Teil, der ist so und so groß, der andere Teil, der ist so und so groß,
Ja.
der schneidet sich das eben korrekt zusammen. Und dieses Programm Binwalk, das geht eben durch dieses Binary durch und sucht nach sogenannten Magic Bytes. Also das heißt oft, also zum Beispiel, gibt es jetzt bei, wenn man jetzt wenn man jetzt eine Datei mit gzip komprimiert, ich glaube, dann steht in dem Header eben gzip auch drin. Ja? Ich gucke gerade mal, aber ich glaube, dass das so ist. Was heißt also, wenn ich irgendwo in dieser Binärdatei eben die Bytes gzip finde und dann kann ich eben weiter überprüfen, dann müssten noch ein paar andere Sachen eben valide sein, dann kann ich davon
Ja.
ausgehen, dass es sich hierbei um eine gzip-komprimierte Datei handelt. Und so geht er eben durch und findet eben gewisse Sachen. Und bei der Firmware von dem LanTech-Gerät hat er mir eben drei Sachen gesagt. Also das erste ist eine CRC32-Tabelle und das zweite sind eben zwei gzip-Dateien. Und eine, da hat er schon gesagt, ja, das ist eine RAM-Disk. Und eine RAM-Disk ist immer interessant. Und dann konnte ich also auch mit Binwalk, dem kann man dann auch gleich die Option minus E geben. Das heißt also, er schneidet mir diese Binary-Datei dann auch schon eben in diesen Sektionen hin, was er eben selber gefunden hat. Das heißt, ich hatte dann direkt diese RAM-Disk eben extrahiert. Und das war einfach ein komplett normales Linux-System.
Okay.
Das konnte ich dann einfach mounten. Und konnte mich dann da ein bisschen umgucken. Es war halt ein normales Linux-System. Und dann habe ich, was mir dann besonders, ich habe dann natürlich nach dem Programm Ausschau gehalten, was für die serielle Kommunikation eben zuständig ist.
Ja.
Und das nannte sich, also der Name der Binary-Datei nannte sich ser2.net. Und
Okay.
dann das Erste, was ich geguckt habe, was eben wichtig war, ich habe erstmal geguckt, ob es irgendwo schon mal eine Binary-Datei oder ob es schon Schwachstellen für diese Binary-Datei gibt.
Ja.
Und dann ist mir aufgefallen, dass es ein Open-Source-Projekt gibt, das den gleichen Namen trägt. Ich gucke gerade
Okay.
mal. Genau, das ist auf SourceForge. Und das ist, ups, jetzt bin ich hier rausgegangen. Und das ist eben ein Serial-to-Network-Proxy, so nennt sich das Projekt. Und das ist ein Open-Source-Projekt und das ist auch immer noch aktiv. Also der Entwickler schreibt dort, patcht die Programme auch noch und entwickelt das weiter. Und dann hatte ich mal, Radare ist ja ein Programm, womit man das Binary auch ein bisschen sich genauer angucken kann. Und dann habe ich mal geguckt, welche welche Funktionen dort denn so benutzt worden sind. Und dort habe ich dann eben Funktionen gefunden, beispielsweise Cell Set FD Händler oder Cell Clear FD Händler und lauter so Sachen.
Okay.
Und als ich mir dann das Open Source Projekt angeguckt habe, finde ich Funktionen mit demselben Namen.
Mann.
Also das riecht nach, ich bin kein Fachmann, aber das riecht ein bisschen nach GPL-Violation, weil das Programm ist unter einer
Okay.
freien Lizenz, unter einer GPL-Lizenz. Und eigentlich, wenn die Modifikationen an einem, also wenn die eine Open-Source-Datei nehmen und sie machen Modifikationen an dieser Datei, dann müssen sie die eigentlich wieder Open-Source
Ja.
stellen. Aber
Weißt du denn, ob die Modifikation vorgenommen haben?
Ja, beziehungsweise
Okay.
es gibt ganz viele Funktionen, die in dem Open-Source-Projekt nicht drin sind. Das heißt also, die haben auch
Ja, okay.
eben einige Sachen noch on top und das ist nicht in der Open Source Software drin. Das heißt, die haben die Open Source Software genommen und haben die modifiziert. Jetzt bin ich
Oh Mann.
allerdings kein Anwalt und ich bin da auch kein, also ich hatte dem Entwickler mal eine E-Mail geschrieben und hatte ihm gesagt, guck mal, ich habe da die Vermutung, die benutzen deinen Code, verkaufen
Ja.
den. Beziehungsweise verkaufen ist jetzt nicht das Problem, sondern die haben da Modifikationen drauf gemacht. Und er meinte, ja, das also wundert ihn nicht. Die haben diese Firma Lantech hat eben in dieser Zeit sehr viele Fragen in dem Forum gestellt. Also es
Oh
hat ihn
Mann.
schon nicht ganz so verwundert. Er hatte dann gemeint, na, da habe ich ein paar schwerwiegende Bugs gefunden. Und da hat er gemeint, ja, also er wird mal nicht Moxa, Entschuldigung,
Ja,
Lantech fragen, ob
Lantech.
sie den Code rausrücken. Ich habe
Okay.
bis zum heutigen Tage noch keine Antwort bekommen. Also es riecht ein bisschen schon, dass sie die GPL da verletzen. Aber wie gesagt, da müssten sich Experten da
Ja,
mal
ja.
hinsetzen. So,
Unsympathisch.
wenn man so ein Binary hat, dann ist ja die Kür das Tolle, also das Beste, was man rausfinden kann, ist, indem man einfach eine Memory Corruption Schwachstelle findet. Das heißt, man ist dann in der
So.
Lage, Code auszuführen. Ja?
Jawohl.
Als ich also das als ich das analysiert habe, dann war das größte Problem schon mal, dass wenn ich das im Live-Betrieb auf dem Gerät gemacht habe und unter Umständen ist das Programm abgestürzt, dann konnte ich auf das komplette Device nicht mehr drauf zugreifen und ich weiß auch nicht, wie erfolgreich ich war. Also die Analyse war relativ schwerwiegend. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und es gibt in der Tat eine wirklich tolle Art und Weise, wie man das wunderbar analysieren kann. Und zwar gibt es eben QEMU, was eben mir Binaries ausführen kann von einer anderen Plattform. Und dieses Gerät ist ein ARM-Gerät. Also das heißt, ich konnte mit QEMU konnte ich ein Binary mir eben ausführen lassen von einer anderen Plattform.
Ja.
Und das musste ich noch mit zwei Dingen verbinden. Und zwar das erste, ich musste eben eine Change-Root-Umgebung mir bauen, weil dieses Binary ist natürlich dann, das braucht natürlich Libraries, die in dem Verzeichnis liegen. Das braucht eine Config-Datei
Klar.
dort und dort. Das heißt, ich habe mir dann zusammen mit der Change-Root-Umgebung mit diesem QEMU und dieses QEMU-ARM-Programm, das unterstützt auch ein GDP-Port. Das heißt also, ich
Okay.
habe mir mit Change-Root und mit dem QEMU habe ich diese Binary-Datei mit einer Konfiguration gestartet und habe zusätzlich zu dem Option -G habe ich gesagt, okay, lausch mal auf 1337 und dann konnte ich mich mit einem GDB, also mit einem GNU-Debugger, konnte ich mich dann an diese Schnittstelle verbinden und konnte dann diese Binary-Datei auch wirklich mit dem GNU-Debugger dann auch debuggen. Das heißt, ich habe dann
Cool.
Zugriff auch auf den Speicher, ich weiß dann, wie weit das ist und so weiter und so fort. Allerdings mit dem GDB Multi-Arch, weil es natürlich eine ARM-Plattform ist, also ich kann nicht mit dem ganz normalen GNU-Debugger dorthin gehen. Da war ich dann schon mal, da hatte ich dann schon mal eine Möglichkeit, das auf meinem lokalen Rechner einfach zu debuggen. Und gut, man muss noch ein paar Kleinigkeiten einstellen, aber das sind dann so drei Zeilen und dann ist man eigentlich fertig und kann die Sache debuggen.
Cool.
Und mich hatten dann eben besonders eben die Sachen interessiert, die eben nicht in dieser Open-Source-Plattform sind. Weil zumindest da erstens habe ich schon das Gefühl gehabt, dass der, also ich habe jetzt das nicht genau analysiert, aber da habe ich das Gefühl gehabt, der hat auch schon einige Memory Corruption Bugs gefixt. Also ich habe so das Gefühl gehabt, der hat zumindest das schon mal sich ein bisschen angeguckt und der hat auch direkt auf meine E-Mail geantwortet. Also ich fand eher den Teil interessant, der eben noch on top ist. Da gibt es nämlich auch keinen Source Code dafür. Und
Okay.
eine Sache, zu der ich eben Zugriff hatte, ist die Konfigurationsdatei. Auch deswegen, weil diese Konfigurationsdatei kann über das Webinterface geschrieben werden. Also wenn ich Zugriff auf das Webinterface habe, dann kann ich dort Änderungen in dieser einen Binary-Datei eben auch vornehmen. Und dann hatte ich dort, gibt es eben auch die Netzwerkeinstellungen, da steht dann zum Beispiel Network, Doppelpunkt, Static, Doppelpunkt und dann steht eine IP-Adresse drin, dann steht die Netmask drin, dann steht die IP-Adresse von dem Router drin und von dem Nameserver und so weiter und so fort. Also da stehen einfach ein paar IP-Adressen drin. Und da habe ich dann ein bisschen rumgespielt und mir ist dann, was man immer meistens macht, man trägt dann anstatt eben einer validen IP-Adresse, trägt man einfach mal ein paar A's ein. Und ab einer gewissen Größe, wenn das Programm dann abstürzt, dann weiß man, okay, da ist jetzt vermutlich irgendwie ein Buffer übergelaufen und was dann dazu führte, dass was oft dann unter Umständen ausgenutzt werden kann. Und das war auch genau da der Fall. Ich habe dann von dem Router, von der Router-IP-Adresse habe ich, jetzt warte, lass mich mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 A's eingetragen und wenn man das eben macht, dann segfaultet das Programm, Podcast, der Name des Podcasts ist Programm und
Jawohl.
kommt eine Segmentation Fault mit, ja, er wüsste jetzt hier nicht, wo er bei der Speicheradresse 41414, wo er da jetzt Code, was da jetzt weiter ist.
Wunderbar.
Und das ist immer ein Indikator dafür, also dass er jetzt quasi Code an dieser Speicheradresse sucht und der Dezimalwert von einem ASCII-A ist 41. Das heißt also, die A's, die ich dort eingetragen habe, werden als Speicheradresse umgewandelt. Da werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge ganz speziell machen, wo wir über Memory
Definitiv.
Corruption Bugs reden. Und wenn das der Fall ist, habe ich die Möglichkeit, dort eben Code auszuführen. Und das kann ich eben dann machen. Also in diesem Fall jetzt ganz speziell, kann ich, wenn ich Zugriff auf die Weboberfläche habe und es werden ja auch keine, bei diesen Inputfelder werden ja keine Sachen geprüft. Das heißt also, ich kann einfach eintragen und wenn ich dort mir einen ganz speziellen Input so zusammenbastel, dann könnte ich dort auf diesem Gerät auch direkt Code ausführen.
Okay, also im Prinzip die 4x41, die wir dann sehen im Instruction Pointer, heißt im Prinzip einfach, dass die Daten, die wir supplied haben, also die wir eingegeben haben, irgendwie also als Adresse des Instruction Pointers enden. Und
Genau,
das bedeutet halt, wir haben den Codeflow manipuliert und können entscheiden, wohin gesprungen werden soll. Und wenn wir dann noch entscheiden können, wo wir weitere Befehle hinlegen, dann können wir halt darüber sagen, dass wir da hinspringen wollen und dann werden eben unsere Befehle ausgeführt.
genau.
Um das nochmal kurz anzureißen, aber wie gesagt, da kommt bestimmt noch eine Folge.
Ganz genau. So. Das ist so das Höchste der Gefühle, was man erreichen kann. Wenn man das erreicht hat, dann kann ich eben einfach Code auf diesem Gerät einfach ausführen.
Ja. Also das wäre jetzt hier nicht nur ein Bricken, also irgendwie Geräte kaputt machen, wie wir das in der Ukraine gesehen haben, sondern das wäre im Prinzip auch, weiß ich nicht, sich eine Backdoor reinbauen,
Genau.
Werte on the fly manipulieren, einfach volle Kontrolle über das Gerät.
Exakt.
Ja, Jackpot.
Genau. Gut. Dann, das war's eigentlich. Was ich jetzt noch gemacht habe, ich habe, es gibt eine Prozedur, die nennt sich Responsible Disclosure. Das heißt also, es gibt ein gewisses Vorgehen, wie ich, dass ich eben den Hersteller vorher informiere.
Ja.
Und dieses Responsible Disclosure heißt einfach, dass man dem Hersteller vorher eine Zeit gibt, erstens dem vorher darüber informiert, dass es da eine Schwachstelle gegeben oder gibt, und dann lässt man ihm auch Zeit, die entsprechend zu fixen.
Also
Und
ein verantwortungsvoller Umgang mit der
genau.
Schwachstelle.
Man könnte jetzt einfach den direkt auch public machen, aber dann könnten auch, dann sind noch genug Geräte draußen, die diese Schwachstelle haben,
Ja.
und das wäre natürlich relativ problematisch.
So sieht's aus.
Ich habe jetzt mit den Herstellern nicht direkt interagiert, sondern es gibt ein spezielles Emergency Response Team für Industrial Control Systems, das ICS CERT. Und das ist von Amerika. Und das ist einfach speziell dafür ausgelegt für Geräte oder Protokolle, die einfach im industriellen Kontrollbereich einfach eingesetzt werden. Und da gehören eben all diese Geräte dazu.
Ja.
Und mit denen habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, relativ positive Erfahrungen gemacht. Erstens konnte ich mit denen schon mal, die komplette E-Mail-Kommunikation war schon immer verschlüsselt, was schon mal eine coole
Gut.
Sache ist.
Ja.
Dann habe ich denen jetzt gesagt, welche Schwachstellen ich gefunden habe, und die haben gesagt, alles klar, sie kontaktieren die Firma. Und die haben mich dann auch gefragt, wenn da Rückfragen sind, ob die meinen Namen preisgeben dürfen. Fand ich schon mal, das klang, also es war für mich schon mal, das klang schon mal sehr professionell.
Ja.
Und habe ich gesagt, ja, also wenn die Rückfragen haben, können die sich gerne melden. Und bei Moxa ist es der Fall, dass sie drei Schwachstellen gefixt haben. Das ist der Synth-Flooding-Angriff, das Etherleaking und TCP Initial Sequence Number Prediction. Diese drei Schwachstellen haben sie behoben. Allerdings das Firmware, die Firmware-Verifikation und das Connection Blocking wurde nicht gefixt. Also da Und das ist alles in der Version 2.8 in der Firmware, ist das alles beseitigt.
Okay.
Ja, bei der Firma HiFly, wo ich glaube, dass ICS Cert auch schon Probleme hatte, dort überhaupt eine valide Kontaktinformation zu finden,
Mann.
die haben sich auch gar nicht gemeldet. Da ist nach mehreren Monaten einfach gar nichts passiert. Das heißt, die
Okay.
ganzen Schwachstellen mit dem offenen WLAN, Connection Blocking und die ganz kleine TCP Window Size, auch die sind immer noch verwundbar. Also das sind immer noch Schwachstellen, die man ausnutzen kann. Und bei Lantech war es ein bisschen witzig. Lantech hat sich erst überhaupt nicht gemeldet. Und
Okay.
dann gab es von securityweek.com, nachdem ein Advisory draußen ist, gibt es eben eine CVE-Nummer. Und die securityweek.com hat eben einen, der sich da so ein bisschen um so SCADA-Kram kümmert, und der hat gesehen, dass unter meinem Namen ein paar CVEs veröffentlicht wurden, und hat mich dann nochmal gefragt, wie es denn aussieht, ob die denn das irgendwie, Lantech das Problem behoben hatten. Da habe ich gesagt, nein, wir haben sie vorher informiert. Und dann hat securityweek.com Lantech nochmal ganz besonders angeschrieben, hat gesagt, hier wollt ihr euch nicht doch nochmal irgendwie dazu äußern. Und vorher hatten sie sich gar nicht geäußert, und dann bei Lantech hatten sie gesagt, ah ja, genau
Ah.
dieses Gerät, das maintainen wir leider nicht mehr. Nee, das ist
Ah,
mittlerweile,
ja, genau das, ja,
ja.
verdammt.
Sie verkaufen es zwar noch, aber es wird nicht gemaintained. Also es gibt
Ja,
keine
das,
Fixes mehr.
ja, ist
Und
ja auch nicht verpflichtend.
ja.
Wird mal Zeit. Aber schön. Also der Druck der Presse hat sie wenigstens zu einer Aussage bewogen, auch wenn die nicht wirklich viel besser ist, als nichts zu sagen.
Genau.
Naja, schön.
Genau. Und ja, wir hatten ja, glaube ich, in der ersten Folge, wo wir von der ACM-YSEC gesprochen haben, da gab es ja auch
Stimmt.
ein Paper zu, dass quasi solche Geräte ein Mindestdatum haben sollten, wie lange eben Updates provided werden, damit einfach die Kaufentscheidung davon auch beeinflusst werden kann.
Ja.
In dem Fall, das wäre ganz besonders in dem Fall einfach wichtige Kaufentscheidung für Betreiber von kritischer Infrastruktur, dass sie einfach wissen, okay, wie lange bekomme ich dann dafür Sicherheitsupdates, wenn solche
Ja.
Schwachstellen, weil es werden Schwachstellen gefunden und die Frage ist eigentlich nur, wie lange dauert es, bis die Firma reagiert und
Ja.
bekomme ich Updates dafür. Das sind einfach die wichtigen Elemente.
Ja,
Tja,
schade.
leider haben wir das nicht und
So ist
ja.
es.
Das war im Grunde genommen mein Talk, den ich da jetzt
Ja.
mal so ein bisschen von mir gegeben habe.
Oder um das in einem Satz zusammenzufassen, die Gesamtsituation ist katastrophal in dieser Domäne. Schrecklich.
Und wie ich ja schon gesagt habe, ich bin nicht der Erste. H.D. Moore hat das auch schon sehr katastrophale Sachen gefunden. Thomas Roth genannt genauso. Also diese Geräte sind, die werden entwickelt und da guckt keiner eigentlich auf die Sicherheit drauf. Und oft werden die eben bei kritischer Infrastruktur eingesetzt und unter
Ja,
Umständen sogar noch direkt ins Internet gehängt.
es ist halt umso erschreckender, wenn man jetzt weiß, dass vor 3 Jahren der Angriff im Prinzip auch auf dieser Art Gerät beruhte, ne? Ich weiß jetzt nicht, was genau da im Einsatz war, aber ja,
Ja.
ich meine, das wissen wir schon. Da sollte man vielleicht genauer hingucken, wenn man sowas betreibt.
Ja, ganz genau. Ja, das
Ja.
war so mein Talk, den ich dort gehalten habe.
Ja, sehr schöner Gesamtabriss. Ein paar interessante Schwachstellen gefunden. Ein Haufen
Genau.
alter
Ja.
Problematiken,
Also es hat auf jeden Fall viel
die.
Spaß gemacht, sich da auch die alten Sachen, also sowas wie Etherleaking war mir nicht bekannt. So im Grunde genommen merkt man schon, also dass die Situation da echt ziemlich katastrophal ist und
Sehr düster.
ja, ich glaube
Vielleicht
übers
sollten wir. Ja, vielleicht sollten wir schauen, dass die nächste Folge wieder irgendwie ein bisschen optimistischer wird. Da war ja jetzt gerade hier nicht viel Licht. Weil ehrlich gesagt, sowas wird ja auch nicht mal eben schnell, also auch wenn Updates rauskommen, ist ja noch stark fragwürdig, ob die überhaupt eingespielt werden oder wie zeitnah die eingespielt werden.
Genau.
Und damit wird halt ein Haufen kritischer Infrastruktur betrieben. Das ist einfach nicht, ist keine gute Situation. Also nicht zufriedenstellend.
Wie sieht denn, du hast doch am Anfang der Sendung auch gesagt, dass du auch ein paar Einblicke hast oder auch mit Betreibern von kritischer Infrastruktur zusammenarbeitest. Ist dir da irgendwie, also hast du da Einblicke, dass die diese Geräte oder welche Geräte die da benutzen? Oder bist du da gar
Nee,
nicht so auf der.
nicht konkret
Ja.
auf diesem, also in diesem Einsatzgebiet. Das waren ein bisschen andere Thematiken, aber die
Okay,
passen
alles
nicht
klar.
wirklich in die Folge.
Ja, gut. Ich meine, SCADA steht vielleicht auch selber nochmal. Könnte man auch eigentlich nochmal eine eigene Folge zu machen, zu den eigentlichen Netzwerkprotokollen, die da auch eingesetzt werden. Ich hatte ja vorher schon gesagt, DNP3, Modbus und so weiter, IAC 104, das sind also spezielle Netz. Könnte man eigentlich auch nochmal eine Folge machen, wo man ein bisschen auf solche Sachen eingeht und auf so Problematiken. Müssen wir mal gucken.
Ja, mal sehen. Aber mir wäre jetzt mehr nach was Optimistischem für die nächste Folge, ehrlich gesagt.
Gut.
Muss man in dem Bereich lange suchen,
Ja.
ne? Naja, so ist es.
Gut.
Gut,
Wollen wir mal
ich
einen Deckel
denke,
drauf machen?
wir sind durch. Ja, vielen Dank für die detaillierte Ausführung. Sehr
Tja, zu
interessant.
lange.
Vor allem auch mit dem Hintergedanken, dass genau das schon passiert ist und irgendwie auch diese Art von Infrastruktur von gewissen Gruppen im Fokus steht, ja, was so eine Kleinigkeit schon ausmacht, ne? So
Ja.
ein kleines Drecksgerät, was man da irgendwie als Konverter einsetzt, um seine alten Dinger netzwerkfähig zu machen, kann später für das Totalaus entscheidend sein. Oder war es auch schon in dem Fall der Ukraine?
Genau.
So sieht's aus. Gut.
Gut.
Ja, dann.
Würde ich sagen, machen wir
alles
einen Deckel
Gute
zu. Ja.
Und bis zum nächsten
Bis
Mal.
zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.